Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Lifestyle-Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Amadeus Thüner und unser heutiger Gast ist Teil einer musikalischen Formation, die zu den erfolgreichsten deutschen Bands zählt und vielleicht auch zu den sympathischsten Bands des Landes. Seit 1995 machen die Beatsteaks nun schon Musik und bespielen die ganz großen Bühnen. Das machen sie, zumindest für mich als Außenstehenden, immer mit viel Spaß, mit viel Leichtigkeit, mit ordentlich Arschtritt und mit Style. Und das ist bekanntlich unser Thema. Lasst uns also über Style sprechen, lasst uns über Subkulturen sprechen, über Klamotten und natürlich über Musik. Thorsten Totze Scholz von den Beatsteaks aus Berlin. Welcome to the show.
Vielen, vielen Dank, Amadeus. Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, voll dass geil. Du da bist. So. Sag mal, das erste Pressefoto zur neuen Platte, please. Hm? Und du trägst direkt eine Green Bay Packers College Jacke. Das ist nicht das erste Mal, dass man dich in derlei Jacken sieht. Was genau reizt dich an diesem Kleidungsstück?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war das kurz nach der Wende, als sie versucht haben, die NFL, diese großen Spiele ins Olympiastadion in Berlin zum Beispiel zu bringen. Da haben wir damals schon mit meinen Kumpels, war das Mitte der 90er oder Ende der 90er, habe ich so die San Francisco 49ers da gesehen. Damals noch mit dem, wie hieß der, mit diesem bekannten Quarterback, da kannte ich noch die Namen. Und da habe ich irgendwie angefangen, dass ich mich kurz für den Sport interessiert habe, habe dann aber auch gemerkt, dass mir das zu kompliziert ist. Meine damalige Freundin war beim American Football als Frau, als Spielerin. Ah, okay, die habe ich immer ab und zu abgeholt und hingebracht. Und mich hat dann aber mehr die Klamotte mehr interessiert. Ich fand dann irgendwie, okay, warte mal, welche Mannschaften gibt's denn? Dann fand ich die 49ers, da war das Rot, hat mir nicht so gefallen. Dann gab's so die Washington Redskins, das hat man, glaube ich, noch damals so sagen dürfen. Das fand ich geil. Dann gab's ja die Raiders, das war damals so auch durch NWA. Also irgendwie hatte das immer, und ich fand das Grün einfach von der Ecke. Ich habe zum Beispiel erst vor einem Vierteljahr erfahren, dass die alle so ein, dass das irgendwas mit Käse zu tun hat. Ich habe wirklich keine Ahnung von diesem. Und die haben alle, die Fans haben so ein Käse auf.
Ja, genau.
Bei Green Bay Packers, irgendwas hat das mit Käse zu tun. Ich habe natürlich keine Ahnung. Du wirst mir heute bestimmt ganz viele Sachen erklären. Aber ich fand das immer, ich fand die Klamotten geil. Und habe dann irgendwann, gab es ja dann auch so kleine Kataloge, wo man sich Sachen angucken konnte. Und da gibt's einfach die geileren Sachen in Amerika.
Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Also gerade wenn es um das Thema Jacken geht, dann kann Amerika oder beziehungsweise die US-amerikanischen Sportarten schon echt einiges auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und das ist eine Starterjacke und ich glaube die, oder Starter sagt man wahrscheinlich, und ich weiß ja nicht, wie lange, die habe ich schon 30 Jahre, weil ich bin jetzt, die habe ich auf jeden Fall schon richtig lange. Und ich finde, das ist einfach die geilste Farbe. Ich glaube, ich habe die einfach, was ich gekauft, weil ich die Farbe so geil fand.
Wenn ihr solche Fotoshootings habt, gerade so im Rahmen von so klassischen Presseterminen, spricht ihr euch da vorher ab?
Ja, wir haben uns diesmal tatsächlich kurz abgesprochen. Also doch, nee, eigentlich wird sich immer abgesprochen. Wird immer so ein bisschen, was zieht man an? Und entweder ist die Idee, okay, alle in weiß, alle in grau, alle in schwarz. Oder wir holen uns zum Beispiel irgendwann auch die gleichen Jacken, hatten auch alle mal die gleiche Harrington an, mit durchnummeriert auf dem Ärmel und so. Oder wir sagen einfach, jeder bringt seine Lieblingsklamotte mit. Und dann macht jeder, wie er will. Und dann haben wir uns aber natürlich im Vorfeld, wir haben das bei einem Freund gemacht, hier im Prenzlberg, bei Timmy. Und dann haben wir gesagt, okay, ich würde jetzt das anziehen. Ach so, wenn du das anziehst, dann zieh das an. War aber eins niedlich, weil dann halt wir fünf. Und dann hat Peter, ich war einkaufen, hab mir ein T-Shirt gekauft, das ist ein bisschen weiter. Ich sag, ja, aber so ein bisschen größer ist der Ritz. Zieh mal das an. Und dann kommt Bernd vorbei vom Haare machen und sagt, ja, die Hose ist geil. Und so matchen wir uns. Das ist eigentlich voll niedlich und wirklich auch sehr sympathisch, glaube ich.
Vor allen Dingen auch für eine Band, die ja schon so lange zusammenspielt, so lange schon miteinander befreundet ist, eigentlich auch schon so viel übereinander weiß, dass man das so süß noch miteinander austauscht.
Bei Auftritten ist das ganz oft, ich habe auch, wir haben mittlerweile so ein Garderobencase oft bei, wo ganz oft, muss ich ehrlich sagen, Arnim und meine Klamotten drin hängen. Die anderen, also Bernd hat wirklich, obwohl er hat auch zwei, drei verschiedene Hemden und er fragt wirklich jeder jeden, sag mal, ich will das anziehen, ist das cool? Ja, zieh doch das an. Oh, Peter, willst du echt das anziehen? Ja, nee, ist cool. Alles klar, mit den Schuhen passt super. Also das machen wir mittlerweile, ist wirklich echt. Also ich finde es auch wirklich niedlich, muss ich sagen.
Jetzt für die neue Platte, beziehungsweise auch für die neuen Konzerte, die ihr spielen werdet, die neue Tournee, habt ihr da auch irgendwie was in diese Richtung geht? Oder ist da einfach, wir gehen auf die Bühne, wie wir Bock haben?
Also ich persönlich weiß noch nicht so richtig, weil die Arnim hat mir gesagt, du hast früher mal Anzug getragen, trag mal wieder Anzug. Wenn ich ehrlich bin, sind die Anzüge, bei dir auch damals so ganz slim waren, passen jetzt, ich sag jetzt mal, da schlüpfe ich nicht mal einfach so rein. Das heißt, ich müsste mich da eh umgucken und hab noch nicht so richtig, ich hab noch keinen Plan. Ich hatte sonst immer irgendwie einen Plan. Ah ja, okay, diesmal Anzüge oder halt nur, keine Ahnung, grün oder das gab, Arnim hat auch immer schon einen Plan. Aber so richtig, weiß glaube ich nur Bernd, dass er auf jeden Fall schwarz tragen wird.
Ich glaube, das ist nicht ganz so ungewöhnlich wahrscheinlich für ihn, oder?
Nee, das, ich habe ihn auch schon öfter mal in schwarz. Ich trage so lange schwarz, bis sie was Dunkles drauf gefunden haben. Das ist ja der alte Klassiker.
So
ja.
Nämlich. Jetzt machen wir einen krassen Zeitsprung aus dem Jahr 2024 einmal zurück. Und zwar zur Zeit der Mauer bzw. des Mauerfalls und der Wende.
Ja.
Du hast mal in einem Interview erzählt, ich glaube, das war bei Jan Schwarzkamp von der Visions und seinem Podcast, der Soundtrack meines Lebens, dass du dir mit dem ersten Geld, also mit dem Begrüßungsgeld, bist du direkt losgegangen und hast die Sneaker gekauft.
Ja, von meinen
100 Mark. Weißt du noch
welche? Puma Watt bei Footlocker. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das waren auch keine, also waren jetzt keine besonderen oder so, wo ich jetzt vielleicht den Namen, waren auf alle Fälle, war ein Running Shoe.
Mhm.
Oder war Runners Point? Ich glaube, das war, Footlocker gab es ja noch gar nicht.
Ich glaube, Footlocker gab es noch nicht.
Nee, das war Runners Point am Kudamm.
Aha.
Ich weiß ab, deshalb auch irgendwann vergessen, welche das waren, weil die sind dann nach so ein paar Wochen sind die auch mehrfach gerissen.
Ah, okay.
Und ich habe die dann angefangen selber zu nähen, nur um dann zu sehen, dass die an den Nähten, wo ich sie genäht habe, auch wieder gerissen sind. Und dachte mir so, sag mal, der Westen ist so alt, scheiße, dann kaufen die uns voll die geilen Schuhe. Und dann, ich hatte halt nur diese 100 Mark, bei uns in der Familie gab es kein Westgeld.
Ja.
Ich war auch einer von den Dullis, die auch nur einmal Begrüßungsgeld abgeholt haben. Ich bin ja abends dann immer sofort ins Friedrichsfelder Eck, das war unsere Diskothek, wo ich groß geworden bin. Und da sind natürlich alle aufgelaufen und hatten dann alle ihren Witboy-Jeansanzug an, aber auch die ZX-8000 von Tausch. Und ich dachte so, oder Dr. Martens, ich so, wie haben sie denn das gemacht? Ja, ich habe viermal abgeholt. Und ich so, ach so, das kann man auch viermal abholen. Hat mich nicht getraut, deswegen musste das reichen für eine Jingler-Jeans bei C&A, eine T-Shirt, wo in vier verschiedenen Sprachen drauf stand, you're leaving the American Sector, in schwarz-weiß und diesen Tonschuh, was mich aber nicht davon abgehalten hat, abends sind natürlich alle in die Diskothek anzuziehen und dachten, und ich dachte wirklich, ich bin der absolut slickeste Dude, der herumläuft. Ich fand mich wirklich so geil. Aber weil ich nur Westzeug, ich hatte ja auch keinen, wir hatten als Familie keine Westverwandten, keine Westkohle. Mein Vater hat bei der Staatssicherheit gearbeitet, meine Mutter bei der Staatsbank, beide waren in der SED. Und der Westen, der war für uns quasi nicht greifbar.
Mhm.
Deswegen war in dem Augenblick, wo dann ich diese 100 Mark hatte, musste ich auch wirklich genau überlegen, weil das war ja übersichtlich, was du davon kaufen konntest. Und deswegen musste das so viel wie möglich sein. Und deswegen auch keine Witboy-Jeans, sondern nur eine Jingler-Jeans. Immerhin war eine Jingler, das war für uns, war für mich damals eine Mega-Firma. Und hat halt auch nur 30 Mark gekostet, weil die Turnschuhe haben ja auch schon 60 gekostet, da war noch 10 Mark übrig für das T-Shirt. Das war alles genau ausgetaktet. Und danach wurde geklaut, weil danach war das Geld ja alle.
Dann ging es nicht mehr anders. Was waren denn so die Marken, die deine Aufmerksamkeit gekriegt haben, gerade nach der Wende, als du die Möglichkeit hattest, plötzlich all das bunte, laute, tolle Zeug aus dem Westen kaufen zu können?
Das ist interessant. Ich habe natürlich, weil ich mir ein paar Folgen angehört habe, wusste ja, dass es in die Richtung geht. Und ich habe auch überlegt, wie ich da antworte. Und wenn ich ehrlich bin, kam die Inspiration ist das falsche Wort. Ich bin in Lichtenberg groß geworden, Tierparkclub und so. Und das war so um die Wendezeit rum und auch schon davor war so dieses Fußballding da total. Und im Besonderen der BFC und leider auch so dieser Hooligan-Scheiß und so. Und ich habe da persönlich nie mitgemacht. Ich hatte da auch wenig Schnittstellen, außer dass man so aus dem Kumpel oder aus dem Schulumfeld Leute kannte, die auch mal zum Fußball gefahren sind, aber modemäßig wurden Sachen da an mich herangetragen. Also eine Diesel Saddle oder eine New Balance oder ein Lonsdale Pulli oder Dr. Martens habe ich so mitbekommen und wusste aber auch, damit will ich nichts zu tun haben. Das war damals, also Lonsdale ging nicht, New Balance ging alles nicht, wegen NB, Nazis, Berlin, das wurde ja alles so ganz komisch.
Ja, da gab es ganz komische
Chiffrierung, sagt
genau.
Man. Also,
die haben
benutzt auch NSDA in Lonsdale und so. Und die Firmen mussten ja viel dafür tun, dass dieses Image wieder weg ist.
Extrem viel, ja.
Und
dass natürlich auch diese komische Vermischung ja entstanden ist, ne, dass Leute sofort bei Skinheads an rechtspopulistische Menschen gedacht haben und nicht verstanden haben, dass die Skinhead-Kultur ja erstmal so gesehen, also unpolitisch ist das falsche Wort, aber eher linksorientiert ist und dass das dann später eher unterwandert wurde und plötzlich jeder, der irgendwie halt eine Glatze hatte und eine Bomberjacke getragen hat und eine enge Acid-Wash-Jeans oder eine Domestic halt eben, dass der dann sofort in diese rechte Ecke gedrängt wurde. Dabei hatte das ja am Anfang überhaupt gar nichts damit zu tun.
Es war stumpf, erstmal unpolitisch und vor allen Dingen antirassistisch, weil die natürlich die jamaikanischen Einwanderer in England.
Ska als großer Einfluss.
Richtig, und das muss ich nämlich auch sagen. Zeitgleich, also für mich waren Klamotten, also klar, ich wollte dann eine weite Pech-Jeans haben oder eine Witboy. Witboy war, glaube ich, bei uns so eine Firma, die war wichtig. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Das war eine relativ billige Marke, glaube ich. Aber das war so ein Jeansanzug, hat 80 Mark, war so, oh krass. Und dann war das bei mir so, dass ich mir relativ schnell Schallplatten gekauft habe. Ich war beim WOM und habe dann relativ schnell nämlich besagte Specials, Madness, habe so Ska-Sachen mir gekauft, Punkplatten und auch so ein bisschen Oi-Kram. Und habe da dann auf immer so, okay, also eine Levi's Jeans, Dr. Martens, eine Starpress, eine Harrington. Und habe da aber auch so Skinhead und diesen ganzen Kram eher auch von der unpolitisch oder sogar antirassistischen Seite kennengelernt. Und hatte mit dem Fußball-Hooliganism-Scheiß, der irgendwann aber am Anfang auch noch sehr, na nicht links war, aber ich bin auch mal beim Fußball gewesen, wo danach am Bahnhof Ostkreuz zwei Skinheads oder zwei Nazis, also so Faschos, einfach auf die Fresse gekriegt haben von den Fußballjungs, oder Jungs ist das falsche Wort, von den Typen. Also das ist aber relativ schnell geswitcht. Und als dann bei uns in der Weitlingstraße wurde so ein Haus besetzt von Neonazis, und da hat diese ganze Fußballgeschichte irgendwie so einen ganz komischen Drall bekommen. Und da hatte ich aber schon meine gegen Nazis und Nazis raus Sampler mir angehört und habe so meine Liebe zu so Deutschpunk entdeckt. Und da war für mich irgendwie klar, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann war das immer so ein Mittelding zwischen, ich habe in Lichtenberg gewohnt und da waren halt alle irgendwie so unterwegs und hatten ihre Karottensettel an. Für mich war das immer eine 501, Dr. Martens und irgendwann, ja, irgendein Benetton-Pullover, also ich weiß nicht, aber so ein bisschen, also lange Haare, so ein bisschen halt so der Alternative, ja, ich höre Alternative-Musik, das sollte man mir unbedingt gleich ansehen. So ungefähr.
Hast du dich dann trotzdem kopfüber in so eine Subkultur reingestürzt und gesagt, so, ja, pass mal auf, wenn ich jetzt hier Oi-Punk höre, so, dann muss dann sofort das Outfit dazu passen? Oder war es eher so ein bisschen undercover dann doch? Also, dass man dir ansehen sollte, dass du Alternative Music hörst, das eine, aber so richtig Deep Dive da rein?
Also, Deep Dive ging überhaupt nicht, weil ich habe dann schon immer mitbekommen, so diese ganz, weil Skinheads haben ja immer so ganz enge Hosen getragen, ja. Und das sieht bei mir wahnsinnig bescheuert aus. Und man muss okay. dazu sagen, weil bevor die Wende kam, war so Mitte, Ende der 80er kam ja Breakdance, ja. Und Hip-Hop. Da kam ja Beat Street. Also war ja da schon, also irgendwie war ja da schon dieser sportive Kram. Und dieses, also klar, Adidas, Puma, Nike, das habe ich jetzt erstmal nicht genannt, weil das so irgendwie schon vor der Wende klar war. Aber das war ja unerreichbar. Also um jetzt halt mal hier Beat Street zu zitieren, als der Film rauskam, ich natürlich im Kino in Karlshorst da 6, 7 mal 10 mal reingegangen bin und auch unbedingt so eine Klamotten haben wollte, gab's nicht aus besagten Gründen. Also habe ich von meinem Jugendweihgeld mir in der Jugendmode oder Quatsch im, wie hieß denn das im Osten, weil es auch Salamander, ich glaube, Casper hat auch Salamander genannt, die Firma.
Genau, ja.
Gab's einen Store an Salamanders oder gab's französische Sneaker, und zwar hießen die Noel, glaube ich, N-Ö-E-L-L, und die hatten 5 Aha. Streifen anstatt 3.
Aha.
Und die habe ich getragen, bis sie auseinandergefallen sind. Dann bin ich zum Schuhmacher und habe die neu besohlen lassen. Und das war quasi der Einstieg. Und dann ging es ja los mit, okay, da müssen wir uns die Klamotten selber machen. Und eine Adidas-Hose selber nähen war ultra anstrengend. Du musstest die 3 Streifen, also habe ich mir eine Puma-Hose selber nähen lassen von meiner Oma. Da musste der breite Streifen rauf. Und mit Aufbügelfolie hat man sich den Puma ausgeschnitten. Der ist bei mir, glaube ich, auch in die falsche Richtung gesprungen und sah, glaube ich, eher aus wie eine andere Großkatze. Aber also da war schon, also dadurch, dass Beat Street für mich... Ja. Und die erste, die Mucke, die sind erste, boah krass, du kannst zu Hause anfangen, vom Spiegel so zu gucken, wie kann man das so machen, die sind so tanzen und dann auch angefangen mit einem Tesla-Tonbandgerät, so hieß damals so eine tschechische Firma, und einem Kassettenrekorder haben wir angefangen, so Mix-CDs zu machen, so wie die ganz alten, oh, mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht ein, aber haben versucht selber so Mixe zu machen, wie so die englischen, ja, fällt mir bestimmt noch ein. Und da war das erste Mal so, okay, dieses Hip-Hop-Ding, das ist ja geil.
Also das heißt, bevor es eigentlich Alternative Rock wurde, war eigentlich Hip-Hop.
Auf jeden Fall.
Okay, dann gehen wir einen ganz weiten Schritt kurz einmal zurück. Mhm. Was war denn das erste musikalische, an das du dich aktiv erinnern kannst?
Also zu der Zeit, als Beat Street rauskam mit The Breaks und so oder Breakdance Sensation, was dann in der Bravo dann damals kam, gab's in Berlin auch Hip-Hop-Crews. Ich war irgendwann bei einer Veranstaltung von Westfalica Bambaataa, so hieß damals Westbam noch, weil der nämlich auch Afrika Bambaataa-Fan war, ja. Und aus Westfalen kam, deswegen hat er sich ja so genannt. Ja. Und der hatte dieses Label Low Spirit und hat da so ein bisschen elektronische Musik, aber auch noch alles sehr, bisschen langsamer, es war noch nicht so technoid. Und da haben die Downtown Lyrics, Electric Beat Crew und Electric Beer and Posse, das waren 3 Ostberliner oder ostdeutsche Hip-Hop-Bands, haben da gespielt. Und das habe ich total gefeiert. Und ich weiß noch, in der 10. Klasse, Wir hatten gerade die Prüfung bestanden, also Realschule habe ich damals gemacht. Mussten wir danach immer so in der Schule Sobotnik machen, also ein bisschen den Schulhof auf Vordermann bringen. Hatte ich mein SKA 700, meinen Ostrekorder dazu stehen. Und da lief die ganze Zeit nur Electric Beat Crew und Electric Beat Posse, so diese Musik.
Was genau hat dich daran gereizt?
Naja, das war so ein bisschen, also auch was andere erzählen, die das erste Mal Rap gehört haben. Also vielleicht waren, nee, die Beastie Boys waren noch ein bisschen, ja, wo die, doch, die Beastie Boys, wann kam License to Ill raus? 84? 85, 86?
Ja, also auf jeden Fall Mitte der 80er, aber das genaue Datum müssen mich jetzt auch schlagen.
Also ich, was hat mich gereizt? Ich hatte mit Musik überhaupt nicht am Hut damals. War ganz weit weg, auch selber Mucke machen und so. Aber Sachen irgendwie selber zu Hause doch hinbekommen. Also mit dem Tonband und dem Kassettenrekorder und dem Mikrofon irgendwie Sachen zu bauen, was dann irgendwie anders klingt als das, was man sich vorher angehört hat. Mhm. Das war total krass und das ging nur mit so Hip-Hop. Also Plattenspieler hatte ich nicht. Also ich hatte einen Plattenspieler und da habe ich auch versucht zu scratchen, ging nicht. Aber ich habe dann so Mixe selber gebaut und das kam aus dieser Hip-Hop-Ecke. Und weil so Gitarre spielen und im Proberaum sein war für mich nachher ganz weit weg und außerdem auch wahnsinnig zu teuer. Aber ich hatte diese Tonbandgerät und ich hatte ein Mikrofon und ich konnte irgendwie selber so Radiosendungen vorproduzieren, sage ich jetzt auch, war also total geil. Also da irgendwie zusammen machen. Und das war einfach total niederschwellig. Du hast das gleiche gemacht, man konnte gleich was machen. Bomb the Bass hieß die Band. Ich war damals ein riesen Bomb the Bass-Fan und das war so, Don't Make Me Wait und Beat This, Beat That. Das waren so, was läuft denn da? Das lief bei uns immer im Radio. Da dachte ich mal so, was, wie macht, ist ja krass. Und das war immer beatlastige, rhythmische Musik. Und Punkrock kam auch gleich, weil dann kamen so die Skeptiker und man hat natürlich die Hosen, die Ärzte gehört. Und leider wurde auch da in dem Viertel, wo ich gewohnt habe, auch viel so Onkels und dieser Nazi-Scheiß. Und da kam auch so Gitarre. Aber erstmal war es auf alle Fälle die schwarze Musik.
Schöne Überleitung. 1985 gab es auch einen Sportler namens Michael Jordan und da kommen wir an dieser Stelle kurz zu unserem Giveaway der heutigen Episode und zwar könnt ihr an dieser Stelle nämlich einen Nike Air Jordan 1 Chicago Lost and Found gewinnen. Das funktioniert ganz einfach. Abonniert den YouTube-Kanal, gebt dem Video einen Like und kommentiert eure Schuhgröße mindestens, aber natürlich könnt ihr gerne auch ein bisschen kreativer sein. Da fällt euch sicherlich ein bisschen was Gutes dazu ein, dass ihr in die Kommentarspalte schreiben könnt. Das Giveaway läuft wie immer bis zur nächsten Episode in 2 Wochen und wir kontaktieren euch dann über diesen Weg. Von daher habt auf jeden Fall ein Auge auf den YouTube-Account. Schaut dort an dieser Stelle natürlich an eBay, den Marktplatz für Sneaker, nur echt mit Echtheitsprüfung. Und jetzt machen wir wieder den Schwenk rüber vom Sport.
Du bist ja ein Profi, wie geil!
Vom Sport, das hast du jetzt gesagt. Aber ich nehme es gerne an. Vom Sport rüber wieder zur Musik, yeah. Mitte der 80er Jahre. Also wir haben auf der einen Seite Beat Street. Irgendwann hatte man auch den Zugang zu Wild Style. Ich weiß gar nicht, wie schnell das dann in deinem Falle so war.
Jahre später erst als DVD. Aber ich hab's
viel später.
Ja, ne? Viel später. Also weil man muss ja wirklich sagen, dann kam die Wende, dann habe ich meine Ausbildung angefangen, hatte da einen Kumpel in der Klasse, der hat mich dann mit Ska, Reggae und so einem Kram.
Aber war dann versorgt. Hip-Hop für dich dann erstmal in Anführungsstrichen egal? Nee, oder lief das so parallel?
Nee, wisst ihr warum? Konnte nicht egal sein, weil ich bin ja ultra gerne tanzen gegangen. Ich bin ja ultra gerne in Jugendclub. Und wenn halt
LL Cool J tanzen, tanzen oder Breakdance tanzen?
Nee, nur tanzen. Ich bin, glaube ich, ein okayer Tänzer. Breakdance krieg, also ein bisschen, nee, ich kann kein Breakdance. Also nee, Breaken kann ich nicht, sei gleich, bevor mich irgendjemand battlen will und ich sofort, also wahnsinnig untergehe. Aber ich bin halt gerne in den Club gegangen, um zu tanzen und war schon immer, als ich 13, 14 war und die Beastie Boys das erste Mal gehört habe, haben wir natürlich dann von VWs das VW-Schild geklaut. Ich wollte unbedingt auch so ein Meshcap haben. Das waren für mich die allergrößten. Run DMC kam unfickbar, LL Cool J, Michael Jackson, dann auch diese ganzen Funk- und Soul-Sachen. Und das war alles wichtig, weil ich halt total gerne getanzt habe und immer gemerkt habe, ja, warte mal, das ist ja die geile Musik im Club und das kannst du ja so laut machen, weil die Drums bei Beastie Boys oder bei Run DMC, ist ja nicht viel. Du hast ja nur die Drums, nicht mal einen richtigen Bass und dann rappt einer. Und dann kam mir die andere Musik, war die andere. Das lief immer parallel, weil alle ist ja, wir haben uns ja darüber unterhalten, das hat ja irgendwie, wäre ja auch total bescheuert. Klar hatte ich so Phasen irgendwann, nur noch Gitarre oder auf gar keinen Fall Gitarre. Und Techno ist scheiße, aber wenn ich jetzt rückblickend ehrlich bin, bin ich ganz froh, dass das immer parallel lief.
Warum waren die Beastie Boys für dich so wichtig?
Weil sie immer endgeil aussahen. Also sie waren immer weil sie einfach die coolste Band der Welt sind und waren, und vor allen Dingen fand ich ja damals zu License to Ill-Zeiten schon mega, dann war das ja so eine heftige Platte und dann wurden sie ja erst richtig cool. Und dann kam ja irgendwann Pauls Boutique und dann haben sie ja irgendwann gemerkt, okay, was wir da mit Kate Schellenbach gemacht haben, mit unserer ersten Schlagzeugerin oder wie wir da uns auf der Bühne live präsentiert haben mit Tänzer, jetzt wollte ich gerade gendern, was totaler Quatsch ist, mit Tänzerinnen und Bierdusche und wie sich halt MCA wegentwickelt hat und was die danach geliefert haben. Also ich mache das manchmal noch, dass ich einfach 3-4 Stunden lang mir Videos angucke oder Live-Auftritte von denen und denke mir immer so, ja, okay, vielleicht hat Nas den geileren Flow oder Giga ist irgendwie bla bla. Aber jetzt mal im Ernst, alle hinsetzen und zugucken. Und jetzt guckt euch noch die beiden an, die da sind. Wenn die halt über dieses Buch, über Pizza sprechen oder wenn die in Interviews sind oder wenn dieser Beastie Boys craft, denke immer so, okay, die sind ja noch ein bisschen älter als ich. Wenn ich mal groß bin, ich will so wie ein Beastie Boys altern. Ich finde das wirklich ganz, ganz bewundernswert, wie die sind. Und wir haben einmal mit denen gespielt, waren die einzige Vorband der Beastie Boys. Das heißt, es war quasi, wir haben mit den Beastie Boys gespielt, ganz klar. Und die waren auch den ganzen Tag über da im Venue und das war so entspannt. Und die waren einfach, also die haben uns jetzt, wir haben uns jetzt nicht lange mit denen unterhalten, aber wenn man sich dann im Catering oder so, das war alles so, ey, das sind die fucking Beastie Boys. Und das war damals, check your head, wisst ihr ja nicht mehr. Nee, Hello Nasty Zeit oder so.
Oh, die war auch groß. Die war wirklich groß. Das war das tatsächlich das Erste, was ich von den Beastie Boys mitbekommen habe, war die komplette Hello Nasty mit Intergalactic.
Mit Intergalactic,
diesem unfassbaren Video, was ich total verstörend fand, aber gleichzeitig irgendwie auch...
Das war dieses Performance-Video.
Auch, genau.
Und wo die beiden Dinger miteinander kämpfen.
Ja, genau.
Ja,
es hat einen irgendwie gekriegt, man fand das irgendwie interessant, dann haben die gerappt, die waren irgendwie auch nahbar, irgendwie war es auch eine Crew, also war es irgendwie auch eine Band und irgendwie
voll hat
man
Band.
Das Gefühl gehabt, so, das ist eine schöne Mischung aus unterschiedlichen Bereichen und dann, wenn man dann halt zurückgeht und sich natürlich halt die License to Ill anhört oder die Paul's Boutique und dann versteht, wo die eigentlich herkommen.
Oder noch früher.
Oder noch früher, ne? Und dann halt CBGBs. Eben auch mit Rick Rubin als Produzent und was der dann eigentlich gemacht hat und warum der es geschafft hat, auf der einen Seite Jay-Z zu produzieren, aber auf der anderen Seite halt auch Slayer. So,
total.
Also das war dann halt total spannend und ich glaube, also beziehungsweise ich weiß natürlich, warum ich dir diese Frage gestellt habe und es ist natürlich auch total naheliegend, glaube ich, dass das für dich eben eine der wichtigsten Bands ist, weil sie die Dinge verbunden haben auch.
Ey, ganz klar, also irgendwann später natürlich richtig eingetaucht, weil es dann auch dann, also klar, 85, 86, 87 konnte ich mir das VW-Shit von einem Auto rippen, das war alles, was ich über die Beastie Boys rausgekriegt habe oder die Kassette für 10 Ostmark irgendwo kopieren von oder mich freuen, wenn das im Club Alibaba eine 40 Thieves lief oder so oder der große Hit und dann haben wir getanzt, wahnsinnig bescheuert aus, aber irgendwann war halt klar, ey, geil, die spielen. Also wir haben die dann irgendwann, waren wir auf Tour und sind nach Düsseldorf in die Philips-Halle, damals hieß sie noch, dann haben uns die Beastie Boys angeguckt mit der runden Bühne, wo die erstmal kommen und dann rappen die erstmal mit Mixmaster Mike war damals schon am Start, auch der totale Chef. Und dann kommt aber irgendwann diese Phase, wo der eine sich an das Drum setzt, der andere spielt Bass, unfassbarer Bassist, MCA. Wir haben dann selber irgendwann Sabotage gespielt und ich war so, okay, ist eine verfickte Note, die spielen die ganze Zeit ein scheiß A. Also wirklich nichts anderes, aber...
Wie sie spielen.
Ja, und das ist wirklich, ja, einfach die aller. Und dann spielen die halt ihr Hardcore-Set, dann jammen die und machen auf immer, dann ist Mario Ower an seinen Keyboards und zündet das fast an. Das ist alles total irre. Und die hatten dann noch immer die geilen Klamotten an. Okay, Carhartt Workwear war auf immer modern. Für mich, naja, weil die Beastie Boys da tragen, natürlich. Der Puma Suede ist für mich mein Lieblings-Oldschool-Sneaker wegen der Beastie Boys. Mit Anim habe ich immer den Streit, weil Anim ist so ein Adidas-Head. Sagst du, nee, Adidas, sag du Anim. Also ich habe irgendwann die Jungs mal mit dem Puma Suede sind. Das ist für mich der erste Breakdance-Hip-Hop-Sneaker für mich. Ja, so, nee, das haben wir immer so Unterhaltung. Ich weiß immer nicht, wer recht hat. Mir ist es auch real. Für mich ist halt...
Tatsächlich habt ihr beide recht, wenn man so möchte, weil die ja so nah beieinander waren. Und der eine hat halt eher gesagt, Adidas Superstar, Gazelle, so der Bereich. Und der andere hat eher gesagt, ne, Clyde, Suede, Basket, so. Von daher, ihr habt im Endeffekt beide recht.
Ach, ich freue mich so, als ich erfahren habe, dass ich zu dir kommen darf. Wirklich dachte ich mir so, ey, das Schöne ist, dass ich von einem Typen, der, also über so eine Sache, wo man manchmal denkt so, ja, aber das ist doch alles bloß so Nerd-Scheiß. Nee, das ist alles total hoch wichtig und hoch interessant. Welcher Schuh war der wichtigste Sneaker? Und dann sagt, ja, Suede und Clyde hier und der Superstar da. Bombe, danke dir.
Das Geile bei diesem Nerdtum ist ja, es funktioniert ja übergreifend. Vinyl-Collector, Sneakerheads oder zum Beispiel Leute, die Skateboard-Deck sammeln oder Mucker, die irgendwann anfangen, eine komplette Wissenschaft, die es ja de facto ist, aber aus ihrem Instrument zu machen.
Ja, es sind immer 19-Zoll-Gespräche, immer.
Und gibt vor allen Dingen, wie ist es denn für dich als Bassist? Also, wie nerdig kann man mit seinem eigenen Bass werden?
Oh, also, das kommt immer so auf die Tagesform an. Also, wenn ich ehrlich bin, spiele ich jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren den gleichen Bass von der Firma Sandberg aus Braunschweig. Die kennen die, seitdem die zu zweit den Laden da machen. Damals haben wir versucht, irgendwie Endorsements zu bekommen oder haben Leute gefragt, ey, wenig Kohle, die Band war am Anfang, man musste irgendwie echt kicken. Ein Bassamp hat, der hat drei, also war alles ultra teuer. Bässe waren ultra teuer. Wir so rum, wir fragt, hey, wir sind die Beatsticks, habt ihr nicht irgendwie Bock? Mein Endorsement. Fender, Gibson, die Großen, alle so, hey, nee, kein Bock. Firma Sandberg aus Braunschweig haben gesagt, Holger, ja klar, komm doch mal rüber, guckst du dir an, mit dem ein paar Mal gesoffen, halt einen Bass bekommen. Und die bauen halt den Jazz-Bass quasi so ein bisschen nach. Und irgendwann meinte ich, ey, können wir das nicht so machen, noch die Saiten durch den Korpus und den Pickup. Also so ein bisschen kleine Nerd-Sachen. Und dann meinte er, du wisst ihr was, wir machen jetzt einen Signature-Bass. Und ich so, aber du hast mich schon mal spielen sehen, du weißt schon, was ich kann oder nicht kann. Weil der ist auch so ein Typ, der kann so ja. Slappen und so. Aha. Und ich würde ja sagen, also ich kann, glaube ich, ganz gut Beatsick-Song spielen, aber du kannst mich nicht in eine Top-40-Coverband setzen. Da bin ich auf alle Fälle der Bremsklotz. Und hab dann gesagt, du, pass auf, wir machen das. Und dann haben wir wirklich einen Bass kreiert, so wie ich das wollte. Durfte ich mir eine Farbe aussuchen, der ist dann. Und das fand ich total geil. Da war ich auch kurz doll drin. Aber die Dinger habe ich jetzt seit 20 Jahren und ich habe die mir einfach viermal bauen lassen, weil wir haben so zwei Stimmungen, deswegen brauchst du die doppelt.
Und ich will. Moment mal kurz, was habt ihr?
Achso, die normale Stimmung ist ja EADG.
Ja, so ja, genau. Ich glaub dir das jetzt.
Also, und dann gibt's halt so eine Drop-D-Stimmung. Das heißt, dann ist alles ein Halbton tiefer. Ja, also Hardcore-Bands zum Beispiel stimmen alle Gitarren immer so ein Halbton tiefer, damit es ein bisschen fetter klingt. Und als ich zu den Beatsteaks gekommen bin, 99, waren die ja gerade, haben wir gerade diese Punk-Rock-Hardcore-Phase ein bisschen verlassen, aber waren immer noch so, ja, aber ey, wir müssen den Song so, Gott, mit diesem Krunk, Krunk, das muss fett klingen, wäre immer noch ein Halbton tiefer. Also musste ich mir immer alles doppelt besorgen. Brauchte immer zwei Bässe. Und wenn man dann auf Tour geht und der eine Bass, der reißt eine Seite, muss der schnell gewechselt werden. Also brauchtest du irgendwann vier Instrumente. Das war dann schon mal irgendwie die Grundanforderung.
Und das ist auch eine Aussage auf jeden Fall. Willkommen in der Band, Sie brauchen vier Bässe.
Ja, am Anfang ging es noch. Am Anfang hatte ich Glück, da haben wir nur in einer Stimmung gespielt, aber irgendwann meinte Arnim, oh, den singe ich lieber in E. Also wir haben immer die E- und BS-Stimmung, das klingt auch wahnsinnig unprofessionell, aber so machen wir das intern. Den kann ich besser so singen, dann war ganz klar, okay, wir brauchen zwei Instrumente, damit man schnell wechseln kann. Und schwuppdiwupp hat es da gleich zwei Sachen auf der Uhr, wo du dachtest, oh Gott, jetzt muss ich mir zwei von den Dingern kaufen. Und das war damals schon nicht billig. Und dann war es auch so, dass die Band, schon als ich da reingekommen bin, wussten die alle genau, wie es zu klingen hat. Also ich habe mir dann auf Anraten von meinen Bandkollegen dann, ey, musst du unbedingt einen Ampeg-Amp holen und unbedingt eine Ampeg-Box. Nun kannst du mal kurz raten, was die teuerste Amp-Konstellation ist, die man sich, ja richtig, man, ein Ampeg-Amp hat 3.000 Mark gekostet, die Box hat 2.000 Mark gekostet. Wow, okay. Also war eBay halt auch mein bester Freund und ich habe angefangen, Gebrauch zu gucken und so. Hatte dann noch Glück, aber Fakt war halt, beim Bass war auch ganz klar, ey, na komm, da muss so ein Jazz-Bass her. Und dann guck mal nach einem Fender Jazz-Bass, das ist auch alles wahnsinnig teuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich dann, glaube ich, so mein ganzes Nerdtum so rin. Dann hatte ich diese Bässe und bin eigentlich so glücklich. Und so wie Peter seit 100 Jahren seine Goldtop spielt und Arnim seit 100 Jahren seine Telecaster, die auch der Boss spielt, Bruce Springsteen und Bernd seit 100 Jahren seine Gitarre, die er selber auch gebaut hat, spielt, haben wir alle so mittlerweile unser Ding. Und manchmal geht's mal kurz, dass man sagt, oh, ich brauche jetzt einen Chorus oder irgendein Effektgerät und dann taucht man mal kurz ein. Aber ich bin ganz froh, dass ich eigentlich ganz glücklich bin mit meinem Scheiß und dass auch unser Produzent jetzt beim neuen Album gesagt hat, ja, der Verzerrer ist, tritt einfach alle drei und dann ist das schon gut.
Dann passt das schon.
Ja, weil man kann natürlich die ganze Zeit, also wie jetzt, ich sehe ja bei dir die Schuhe, man kann ja, oder ich weiß es ja selber, man kann natürlich immer durchdrehen. Aber ich finde, irgendwann ist bei mir auch so ein Punkt, ich denke, nee, ich will jetzt für so einen Scheiß, hab auch für den Scheiß kein Geld mehr. Dann hast du irgendwann auch ein Kind, dann ist so, nee, dann kriegt die natürlich lieber ein paar Schuhe und Papa, hab ich seit 20 Jahren, haben da noch glücklicherweise, irgendwann haben wir auch Sachen bekommen, das war auch total toller Sing und hab mir einfach nichts mehr gekauft und bin da auch, wie beim Equipment, so ein bisschen froh, dass ich das, was ich habe, eigentlich echt geil ist, weil es kamen auch Leute schon zu mir, meinen, ey, I don't care, Bass-Sound ist wirklich krass, wie machst du denn? Ich so, hörst ein Big Muff und ist der Amp und der Bass und dann musst du einfach ordentlich rinholzen.
Ja, ist es dann am Ende des Tages nicht doch eigentlich das, wie man es macht oder dann in dem Fall auch, wer es macht, statt womit?
Naja, ich meine, also da kann man, glaube ich, Parallelen ziehen. Du kannst, gibt dort Typen, die können sich irgendeinen Turnschuh von der Stange aus dem, und tragen den aber mit so einem selbstbewussten Ding und dann ist so, boah, der sieht aber geil aus. Der hat sich oder eine geile Hose bei, keine Ahnung, H&M gekauft und sieht einfach slick aus. Ist halt nicht irgendwie voll mit Marken. Und so ist es. Und das ist noch ein bisschen was anderes. Ja, natürlich ist dieses Spielen und wie man halt jetzt da so probt und dudelt. Ich glaube schon, dass so der Grundstock muss schon irgendwie stimmen. Da muss schon, ich brauche halt unbedingt einen 300 Watt Röhren-Amp, um gegen drei Gitarristen, die alle drei auch hart schwerhörig sind, muss ich, also ich komme nicht, ich komme da mit so einem kleinen Combo-Amp oder mit irgendeinem Transistor-Scheiß, brauche ich gar nicht. Haben wir alle probiert. Irgendwann war klar, okay, was ist der größte Amp am Markt? Und jetzt gab es dann von Marshall irgendwann einen 400 Watt-Teil, gesagt, den kaufe ich mir jetzt. Und damit komme ich halt, bei Thomas, der drischt auch so rein, das ist alles so laut, da musst du halt schon einen gewissen Grundstock musst du haben an Wucht.
Aber das finde ich geil, dass du das so sagst, weil wie eingangs im Intro ja auch erwähnt, ich finde auch, ihr tretet Ärsche, aber
danke.
Es funktioniert trotzdem in einer homogenen Masse. Also man kann die Musik ja hören, das ist ja kein Krach. Und dass ihr das so zusammenbringt, finde ich sehr beachtlich.
Das ist schön, dass du das sagst, ich glaube, wir proben halt auch sehr viel. Wir sind, glaube ich, auch eine relativ so? Fleißige. Ja, wir proben richtig viel. Wir gehen ja jetzt wieder irgendwann wieder auf Tour und haben 8 oder 9 Wochen Probezeit angebraucht und proben jeden Tag von, also heute habe ich durfte heute früher weg, aber so von 10, 11 bis 18, 17, 18 Uhr ist Probe jeden Tag. Wow. Und das geht auch nicht anders, weil ich bin ja in die Band gekommen, da konnte ich ja keinen Bass spielen. Ich hatte ja so eine Oi-Punk-Band und konnte einen Barré-Griff, also konnte so so weit konnte ich machen. Und dann haben die gesagt, oder Arni meinte dann wohl, da soll Thorsten nicht bei uns Bass spielen. Peter und Thomas waren strikt dagegen. Bernd meinte, ja komm, der ist cool, soll er machen. Und dann musste ich erstmal richtig üben. Und das ist halt immer noch so. Wir müssen halt einfach, man arbeitet daran. Auch an diesem, dass das irgendwie eine Wucht hat, aber trotzdem verständlich sein muss. Und ich finde auch nicht so schlimm, ich finde ja Bands wie Slayer oder wie Nails oder so, ich finde ja Bands, die nicht zwingend musikalisch sind, sondern nur eine Wucht haben und eine Energie, finde ich ja total geil. Aber glücklicherweise mögen wir halt alle Musik von bis und dann gibt's halt mal ein Lied, da ist dann halt tonal nicht so viel los und dann gibt's aber ein Lied, da gibt's wieder mehr Akkorde, als es auf der Tonleiter vielleicht fast gibt. Und alles muss aber konsequent gemacht werden und das ist, glaube ich, und für alles hat man die gleiche Energie. Und deswegen kommt das vielleicht so rüber, als wenn wir eine besonders gute Band sind.
Wenn du dir früher so Plattencover angeschaut hast, ne? Also sagen wir jetzt mal so mit Mitte 20, du hast für dich schon herauskristallisiert, dass du auf der einen Seite Rap magst, du magst aber auch Skatepunk, Alternative-Musik im weitesten Sinne auch. Ich denke da vor allen Dingen auch so an Bands, die wahrscheinlich gekommen sind, NOFX, Green Day, solche Geschichten, ne, dass die Sozialisation schon so weit vorangeschritten war, dass man so mit Mitte 20 gesagt hat oder wahrscheinlich von sich gedacht hat, so, ich habe einen guten Musikgeschmack. Wenn du dir so Plattencover angeguckt hast, hast du da auf spezielle Dinge geachtet oder war dir das eher so ein bisschen egal? Weil auch die Zeit der Musikvideos ging ja zum Beispiel los. Also worauf ich hinaus möchte, ist das Visuelle.
Ey, also 25 war ich, das war 98, bin 73 geboren, war es richtig, war 98, ja, ist 98. Da war ja, war da so Crossover und so, gab's, war da so?
Ja, doch, das kam so langsam.
Also, also visuell war total krass wichtig, weil das war wie immer, also ich fand Sonic Youth super, ich fand aber auch Doggy Dog Youth, ich geb's zu, ich fand aber auch so Hardcore und Punkrock Sachen abseits vom Mainstream, Integrity, Snapcase, vielleicht auch Madball, was ja eigentlich nur ganz kurz mal so ein Hype hatte, ich fand Ignite geil, ich fand aber auch Rap-Sachen gut. Das waren ja so Mitte der 90er, war, ne, so Nas und Wu-Tang Clan und so. Und also, es geht ja gar nicht anders, als auf die Sachen zu achten, wie sehen die denn aus. Dann siehst du, guckst dir immer Sonic Youth an und denkst so, jetzt hast du Moore, hatte Haare bis zu den Schultern. Und dann kam ja auch Grunge und dann kam ja auch Pearl Jam und dann kam Nirvana und Das war natürlich schwierig, weil ich fand das ja alles geil. Ich fand, dass die Leute auf so Rap-Platten mega aussahen oder der Doggy Dog-Sänger sah cool aus und ich fand aber auch, dass die Sonic Youth-Leute super aussahen. Ich war so, wie, scheiße, funktioniert der denn? Und immer gab es so Skinhead-Reggae und Laurel Aitken und die Specials, die ja dann schon ganz lange da waren, aber trotzdem immer noch für mich und auch so diese Trojan-Geschichten. Und dann sah ich, gibt Situationen, da bin ich nach Potsdam ins Waschhaus oder in Lindenpark, da war ein Ska-Nighter Und ich sah aus wie Kurt Cobain für Arme, mit so einer zerrissenen Jeans, so zerrissenen Hemd, lange Haare, Bandana drin und wurde natürlich beim Pissen von irgendwelchen Glatzen so, Dicker, wie siehst du denn aus? Aber nett, also die haben mich, das waren so Oiskins, war alles total cool, aber ja. Und dann kam irgendwann auch dieser Schweden-Rock'n'Roll.
Du meinst die ganzen The Bands oder was?
Genau, die ganzen The Bands. Du nennst sie genauso. Ja. Ah, sehr gut. Die ganzen The Bands.
Strokes.
Ja, genau. Oder? Bei mir noch davor mit den Hives, mit den Helicopters, Lucifer und so, wo ich mich dann auch dann angefangen habe zu tätowieren. Und dann waren so Flammen wichtig und die engen schwarzen T-Shirts und eine fette Gürtelschnalle. Und irgendwann habe ich beschlossen, pass auf, ich finde das ja alles geil, wenn ich auf ein Hip-Hop-Konzert gehe, versuche ich mich so rock'n'rollig wie möglich, Gott, das ist ein bisschen peinlich, aber das war halt, so rock'n'rollig wie möglich anzuziehen. Und wenn es zu den Hives ging, habe ich halt meine Green Bay Packers Jacke angezogen und die Baggies oder so oder irgendwelche America Sneaker oder so, also versucht da irgendwie, um dann aber mitzubekommen, als ich dann irgendwann selber in der Band länger war und wir die Hives privat getroffen haben, dass die auf dem Festivalende Backstage ja auch bloß in Sneaker, in Jogginghose und Collegejacke rumgelaufen sind, dachte ich mir, habe ich ja doch alt richtig gemacht. Aber ich habe mir schon doll eine Waffel gemacht, hatte, glaube ich, auch eine Menge Fails und muss aber jetzt, mir wird gerade auch ein bisschen heiß, wenn ich davon erzähle, aber ich musste das ja irgendwie alles unter den Hut bekommen.
Aber was würdest du denn sagen, wo du gedacht hast, rückblickend betrachtet vor allen Dingen so, richtig daneben gegriffen?
Naja, also ich fand die Phase mit den relativ langen Haaren, so schulterlang, dann gab es eine Phase, so Batik-Shirt. Oha. Dann hatte ich so ein Cardigan, so ein Weinroten von meiner Oma gestrickt. Der war auch ganz lang.
Aha.
Die hat so eine ganz, ganz weite Pech-Jeans. Dann so Weinrote Dr. Martens und die Pech-Jeans war hinten noch schon so abgelatscht. Und,
okay.
Und dann eine Brille mit Fensterglas, weil ich halt unbedingt, keine Ahnung, oh Gott, intellektuell aussehen wollte.
Finden wir dieses Foto im Internet, falls nee, ich dem glaub, so sein soll? Nein, sonst würden wir es direkt hier beim YouTube-Video einblenden.
Nee, ich glaube, das war eine Zeit, da bin ich dann auch in der Torstraße ins Jojo gegangen. Das war so ein Alternative-Indie-Club, da lief dann wirklich so New Model Army, Sonic Youth, Belle and Sebastian. Und auf der anderen Seite kam der mit dem Wolf-Tanz, konntest du dir den Film ankicken. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie, also eine Banger-Idee war es nicht, das war auf alle Fälle.
Interessant.
Ja, und dann gab es aber trotzdem noch im Luch in Hohenschönhausen einen Club, wo nur Manchester Rave kam. Also ja, Happy Mondays, Charlatans, The Farm und der ganze Kram, was ich auch, Stone Roses, was ich auch total gefeiert habe. Und da ging es ja los, da konnte man das ja so ein bisschen vereinen. Die sahen ja alle so ein bisschen verloddert aus, aber trotzdem hatten sie ja schon so sportliche, waren schon Sneaker da am Start und hatten auch schon so die Windbreaker an.
So ein bisschen Terrace Culture auch gewesen.
Ja,
so ein bisschen das, was Oasis ja auch,
genau,
oder auch Blur ja auch immer hat. Ne? Du
hattest
immer deine Sleeken, in dem Fall war es ja Adidas-Schuhe, ne? So ein Samba zum Beispiel, eine Gazelle, SL, andere Dinge so in dem Bereich. Dann so ein Parker. Gleichzeitig hast du gerade auch bei den Gallagher-Brüdern immer gedacht, so, Jungs, geh mal zum Friseur. Aber genau das war ja die Idee.
So ein bisschen so Mod war Beatles, immer noch drin. Genau
dieses Mod auch und diese Beatles-Nummer noch mal ranzuholen, ne, wo ja auch immer alle gesagt haben, ja, geh mal zum Friseur.
Und aber so. Trotzdem auch dieser Anglerhut schon. Und also auch und crazy Kopfbedeckung und ein Schapka verkehrt rum.
Und auch dann so, wie die Mikrofone auf der Bühne eingestellt waren, die Art und Weise, wie sie singen mussten. Ähnlich wie bei Lemmy zum Beispiel, was ich ja auch immer absurd fand. Also ich könnte das jetzt mit diesem Podcast-Mikro ja nachmachen.
Ja, aber dann würde es halt doch dementsprechend klingen.
Also, das ist ja auch Wahnsinn.
Ey, aber was du da sagst, klar, Oasis war ein bisschen später und hat eine andere Wucht, aber dieses Manchester-Ding, das hat das ja auch alles vereint. Bei mir war es immer so, ich kam mit dem Samba nie klar, auch wenn er jetzt gerade so diesen Hype hatte oder so. Ich war immer, ich weiß ja nicht, ob ich richtig oft Adidas, ich glaube, jetzt erst die letzten Jahre, als der Torsion wieder für mich so erschwinglich oder greifbar war, habe ich so gemerkt, okay, er ist schon geil. Relativ schnell war, die Zeit war so Vans, Chucks und immer Dr. Martens, immer Martens. Aber konnte man ja auch tragen. Ging ja auch. Du konntest ja auch bei Oasis, gab auch Fotos, wo die halt auch mal sehr mottig aussahen. Und muckemäßig, wenn man sich so diese Manchester-Rave-Sachen anhört, hatte ja immer Hip-Hop-Drums. Die hatten ja immer so programmierte, gesampelte Beats und dann kamen diese Gitarren. Und da dachte ich mir so, oh, das ist genau meine Musik. Da kam so Best of All Worlds drin. Alle konnten mal drin bringen. Das konnte so total psychedelisch sein. Happy Mondays, also dann auch im Ballern und so, also was ich nie gemacht habe, aber und das hast du ja musikalisch gemerkt. Muckemäßig konntest du auch total klein und rhythmisch werden. Du hattest doch immer so ein ganz so Percussion Beats und war so ganz Hip-Hop-mäßig. Und manchmal kamen diese breiten Gitarren und das fand ich auch geil. Und dann war klamottenmäßig ja genauso, dann ging auf immer alle. Du konntest die langen Haare tragen und trotzdem einen Windbreaker oder mal die Bomberjacke rausholen. Und ich war da leider ein bisschen gebranntes Kind durch meine Ecke da. Hatte lange gedauert, bis ein Torsion oder eine Bombe oder Alpha Industries überhaupt, dass ich überhaupt eine Bombenjacke mich getraut habe. So, da war immer, das haben immer nur Faschos an und ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas tragen, was Nazis, weil das Einzige, was ich immer wusste, musikalisch wusste ich nicht, wohin, aber ich war immer Antifaschist. Das war für mich ganz wichtig und dann war es wichtig auch dann mit so T-Shirts und dann waren natürlich so Bandshirts wichtig und dann waren auch Punkbands wichtig. Aber mich nicht getraut, so richtig dann auch den Ranz-Punker raushängen zu lassen, weil das wäre auch unauthentisch gewesen, das wäre ich nicht gewesen. Also war ich immer so zwischen den Lagern so ein bisschen.
Wenn wir auf die Musikvideos zurückschauen, die ihr in den letzten 95 Jahren schon so veröffentlicht habt, da ist ja wirklich viel bei gewesen. Vor allen Dingen ja auch in einer Zeit, in der Musikvideos A extrem wichtig waren und ihr auch die Möglichkeit hattet, ja auch wirklich im Fernsehen gespielt zu werden. Das ist ja eine große Sache gewesen.
V1-Rotation bei MTV, ja, höchste Rotation gekriegt und so.
Zum Beispiel. Kannst du dein Lieblingsvideo nennen? Geht das?
Also ich finde tatsächlich das I Don't Care Video ab dem Augenblick, wo wir in der Kolumbiale sind. Also es gibt ja am Anfang so, wo wir halt so stylen. Da komme ich noch hin super weg. Das geht, glaube ich, auch so mit dem Kontrabass und so. Und dann gab's
gerade die Szene, wo du mit dem Kontrabass auf der Brücke stehst, auf der Janowitz
kommt diese, ne? Michaelisbrücke ist eine davor, aber genau da die Ecke. Wo diese Münze, war der auch das erste Mal mit so einem Trick, ja, lassen wir diese Münze in den Mund fliegen. Ich so, oh krass,
das geht. Stimmt, das war die Überblendung, ne? Genau, wo es von dem, ihr habt doch da vorne am Velodrom.
Am Velodrom, genau.
Habt ihr auf den Stufen gedreht und da halt die Dinge gemacht. Und dann fliegt diese eine Münze, die fliegt bei dir in den Mund. Richtig. Und dann hast du diesen Kontrabass, den du dir dann auch noch auf die Schulter legst.
Genau,
und dann,
genau. Die genau. Brücke entlang. Das finde ich ganz lässig. Und dann gibt es die Szene mit Denmar von Seed in der Wiener Straße und Winson, was auch, wo da so ganz viel Herz dran hängt. Und dann gibt es den Schnitt in die Columbia-Halle. Und dann hatte Daniel Harder, der damals auch die ganzen Agro-Berlin-Videos gemacht hat und Seed-Videos, das ist irgendwie echt ganz geil. Ich finde, da sehen wir halt echt geil aus. Dann rauchen wir auf der Bühne. Und Thomas hatte damals so Glatze. Und
also damals, als man noch offiziell rauchen durfte.
Ja, also, das sah schon irgendwie alles ganz schön geil aus. Und dann sind am Ende des Videos im Fast-Abspann sieht man meine Eltern, die jetzt beide nicht mehr leben, aber die damals, glaube ich, so das erste Mal so halbwegs, das war ja so 2006 oder 2005, wären so, ach so, das machst du beruflich. Ach ja, geht ja doch. Weißt du, davor natürlich so, die 5, 6 Jahre davor habe ich ja immer nur als Catering-Hilfe gearbeitet oder habe so Jobs gemacht, aufgelegt und um Miete zu bezahlen. Und da war so die Zeit, dann gab es, glaube ich, das erste Mal so, ey, komm, wir zahlen uns jetzt im Monat 500 Euro aus.
Oh. Also richtig auf die Kacke gehauen.
Naja, wir, erstmal die Miete bezahlt, war und dann noch, keine Ahnung, zweimal Bier trinken gewesen oder so, ja.
Gab es also nichts Absurdes, wofür du mal Geld ausgegeben hast?
Naja, ich habe letztens die Fassade meines Hauses bezahlt. Das war schon echt absurd. Das ist
nichts Absurdes. Ich meine sowas im Sinne von
absurd teuer, aber die Scheiße. Ja,
das glaube ich dir allerdings. Nein, ich meine so in jungen Jahren, wenn der Scheck der Plattenfirma kommt oder die Tournee extrem gut gelaufen ist, dass man sagt, jetzt hau ich das richtig raus.
Na, wisst ihr, Amadeus, wir haben uns ja davor selber beschützt, dass wir diese Scheiße bauen. Wir
das
haben
ist auch gut so.
Wir haben halt einfach irgendwann immer gesagt, das Geld, was kommt drin in so einen großen Beatsteaks-Topf. Mhm. Und wir zahlen uns einfach im Monat immer moderat Geld aus. Wir haben einfach darauf aufgepasst, dass keiner von uns das ganze Geld nimmt. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe mir nie ein teures Auto gekauft. Ich glaube, ich habe mal 300 Euro oder so für ein paar Schuhe ausgegeben, vielleicht. Das war alles. Aber auch das müsste ich jetzt lange, du fragst jetzt bestimmt welcher. Nee, habe ich auch nicht. Ich glaube, zu 230 Euro war, da gab es damals so einen kleinen Laden in Friedrichshain. Ich weiß ja nicht mehr, wie der hieß. Der hat offensichtlich, das war der Sebastian, der hat dann auch bei HV gearbeitet. Der hatte so, du kennst ihn wahrscheinlich. Ja. Ach geil, du kennst ihn natürlich. Und der hatte so ein Fable für, der ist wirklich immer nach England gefahren und hat Sneakers. Und da habe ich mir mal so, glaube ich, 3 Paar Nike Air Steps geholt. Oh, schön. Auf die ich dann auch tatsächlich ein paar Mal bei so Sneakermessen angesprochen wurde. Da hat sich dann rückwirkend
gelohnt. Ja, weil die Dinger leider auch nie wieder so einen richtig guten Retro gekriegt haben.
Kann ich dich mal was dazu fragen?
Ja, bitte.
Die Theorie, die habe ich mal gehört, so eine Urban Legend, dass die Kids in England sich damals die Dinger abgezogen haben, weil dieses Nike Air Step unten sieht ja aus wie so eine Gabel. Also du hast ja dieses Fenster und da gibt's ja diese komischen Schwünge. Und angeblich haben die sich gegenseitig mit so Gabeln bedroht und haben sich abgezogen und die Schuhe und sich auch oft verletzt damit. Und deswegen wurde dieser Schuh irgendwann nicht mehr produziert.
Also ich Boah, was britische Kids so machen, ne? Aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube nicht, dass Nike deswegen gesagt hat, so, sie produzieren den Schuh nicht. Es mag sicherlich andere Gründe gegeben haben. So ganz genau weiß man es beim Air Step, glaube ich, allerdings nicht. Wobei, wenn jemand dabei sein sollte aus unserer wunderbaren Community, der das gerade gehört hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist die Geschichte beim Air Step? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er wiederkommen würde. Ich fand den immer ganz groß. Ich habe den auch an wirklich vielen Füßen auf Hardcore-Punk-Shows gesehen.
Ja, ja.
Da war dann viel Air Max 90. Air Max 1 zu der Zeit...
Noch nicht.
Also ich habe meinen allerersten Air Max 1 tatsächlich auf einer Hardcore-Punk-Show gesehen, in Ibbenbüren, in der Scheune. Ja. Bin ich ziemlich sicher, dass es da war.
Welche Band, weißt du noch?
Boah, nee, keine Ahnung.
Okay.
Das kann ich dir
aber
nicht sagen.
Aber Scheune Ibbenbüren, okay, ja.
Also es war nichts extrem Großes.
Ja.
Naja, auch Hardcore-Punk. Aber schon so auch, dass da ordentlich was los war. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber da habe ich auf jeden Fall einen MX-1 gesehen. MX-90 gab es aber zu der Zeit noch viel mehr und der Air Step, der war definitiv dabei. Dann die ganze V-Serie, also Vengeance und so weiter.
180er auch so ein bisschen, hat man auch dann so an?
Ja, gab es auf jeden Fall, den habe ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wahrgenommen.
Das waren die größeren Styler auf jeden Fall für mich.
Den habe ich später wahrgenommen, eher über, war es zwangsläufig Hip-Hop? Nee, ich glaube, ich habe den tatsächlich irgendwo in einem Magazin mal gesehen und dachte so, oh, okay, also ich habe einen schmalen Fuß, so ein schmaler Schuh wird vielleicht bei mir gar nicht so verkehrt aussehen. Und dann hatte den mein Sportartikelladen in meiner Kleinstadt, hatte den tatsächlich gerade im Sale irgendwie, war es da schon Euro? Ich glaube, es war noch Mark. So oder so war es auf jeden Fall nicht teuer und war im Sale. Und da habe ich direkt einen für mich gekauft und einem Kumpel von mir Bescheid gesagt.
Ah,
so, ey, hol dir den auch mal ganz schnell. Ne?
Was damals war es wichtig, dass man die gleichen Schuhe anhatte, war fast mit Kumpels oder so. Das war ja dann irgendwann nicht mehr so cool. Man wollte ja immer so irgendwie individuell sein.
Das ist ja das Spannende. Du wolltest immer individuell sein und du wolltest dich immer ganz individuell kleiden und ausdrücken. Aber du wolltest auch nicht alleine sein. Du wolltest schon noch, dass Leute dich erkennen. Und du wolltest schon irgendwie einer Gruppe zugehören. Und wenn natürlich 20 Leute in Air Max 1 an hatten, wusstest du, ah, okay, mit denen bist du irgendwie bestimmt connected. Wenn jetzt aber alle denselben Colorway angehabt hätten, wäre schon wiederum auch nicht so cool gewesen. Ne? Aber so die Identifikationsmöglichkeit, die musste schon gegeben sein. Das war dann schon schön.
Das ist ja total krass, weil genau das ist ja so mein Ding gewesen. So, nämlich genau das Gegenteil. Ich habe halt ganz viele ZX 8000, also diesen türkisen Torsion, der war da im Bandshow-Fenster, wo ich immer hingegangen bin, hatte jeder an, oder New Balance, dann diese blauen, blaugrauen, ich weiß immer nicht, bei denen kenne ich mit den Nummern nicht mehr aus, aber der cool aussehende. Oder es gab immer so ein paar, und da wusste ich, ey, die will ich nicht anziehen, weil das alle Idioten waren, die wollten mir halt auf die Fresse hauen, weil ich so ein Scar Against Racism auf meine Jacke haben, da waren so ein paar. Dann gab's dann auch, wir hatten dann so eine Crew und haben dann auch so ein bisschen, wir haben gesprüht, klingt jetzt übertrieben, wir haben ab und zu mal auf so Automotorhauben unser Lunatics L gemacht, wir hatten damals so eine Crew Lunatics, und es gab die Lichtenberger Stürmerhools in Lichtenberg, und dann gab's wieder Leute, die kannten wir, und die kannten auch die, und die kamen öfter mal zu mir, ey, die wollen nicht auf die Fresse hauen, und ich hatte immer Respekt und Schiss vor diesen Arschgeigen. Mhm. Deswegen war für mich diese ganze Klamotte total verbrannt. Auch der 180er. Und als wir dann irgendwann bei Nike uns mal was aussuchen durften, hat Johannes, den wirst du ja auch kennen, hat mir irgendwann erzählt, der hieß bei uns auch immer BFC. Der hatte dann immer so einen Bezug. Und da war ich so, ey, ist mir jetzt scheißegal, ich finde den Schuh einfach geil. Das ist jetzt, ich will nicht mehr, dass der verbrannt ist durch diese Arschlöcher. Und hab mir das nach und nach wieder geholt. Und dann habe ich mir auch New Balance geholt. Und dann war ich so, nee, komm. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, ist es ja total absurd. Fred Perry genauso oder so.
Total.
Wisst ihr, der Bus, weil der halt aus der Arbeiterklasse kam und das erste Mal Wimbledon gewonnen hat. Und sich halt Kids in London in den 70er oder Ende 60er gesagt haben, oder na, um die Zeit, 70er, glaube ich. Geil, lass uns das anziehen aus Solidarität, weil wir dann irgendwie zeigen, guck mal, Establishment fickt euch. Und dann irgendwelche Nazi-Glatzen, die Scheiße auch tragen, dann muss man irgendwann sagen, ja, aber trotzdem, das ist ja trotzdem coole Klamotte und muss, weil die Arschlöcher, die tragen haben.
Das ist dann halt die Arbeit dahinter, sich die Codes wiederzuholen. Ne? Also Hikmet hat das bei uns im Interview ja auch erzählt. Er war zu dem Zeitpunkt ja auch im Marketing für New Balance tätig und hat auch gesagt, ey, die Marke war in Deutschland komplett verbrannt und wir mussten ganz viel Arbeit dafür aufbringen und leisten, um sie wieder zurückzuholen zu dem, was sie eigentlich ist. Und zwar eine Sportswear-Brand, eine Running-Brand mit extrem guten Produkten, mit extrem guten Schuhen und einer guten Historie. Nur weil halt, wie du so schön sagst, ein paar Idioten sich das versuchen zu vereinnahmen.
Ein paar ist gut, war das war ja ganz Ostbahn. Die hat ja diesen scheiß New Balance getragen. Und da war für mich einfach das Ding aus. Deswegen halt Vans.
Und das ist auch Chucks nachvollziehbar, klar. Aber dass man sich das dann wieder zurückholt
total
und sich
geil
nicht nehmen lässt, so, das ist dann halt das Wichtige.
Auch was Lonsdale halt gemacht haben. Die waren ja dann irgendwann echt weit vorne mit richtig Kampagnen. Die haben ja dann teilweise auch so Touren von Hardcore-Punkrock-Bands gesponsert. Und bei mir war irgendwann, ich habe irgendwann ein Interview mit Audio 88 gesehen. Der hatte so ein Nazi-Hunter-Shirt an mit so einem Nike-Swoosh. Ich glaube, das ist einfach auch so ein gebeitetes Ding. Weil das kann auf alle Fälle von Nike, glaube ich, nicht. Und trug dazu New Balance, weil ich so, Alles klar, jetzt ist das Ding auf alle Fälle safe. Papa, los, Papa geht sich New Balance kaufen. Wenn der Nazi Hunter Audio 88 die Dinger trägt, dann ist alles in Ordnung.
Dann funktioniert das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, diese Codes sind auf der einen Seite total spannend, sie zu dechiffrieren und zu verstehen, was steckt dahinter, warum machen die Leute das? Ist es vielleicht auch ein tieferer Grund, ein tieferer Sinn? Und dadurch ergeben sich ja auch viele Stories. Manchmal total. Ist es auch einfach nur so ein Style-Ding. Und dann hat man irgendjemanden auf einem Plattencover gesehen oder irgendjemanden auf einer Bühne und hat gesagt, boah, das finde ich cool. Oder halt natürlich eben auch beim Sport, Michael Jordan trägt diesen Schuh, ich will so gut spielen wie der, ich brauche diesen Schuh, Kobe Bryant macht das, ich brauche diesen Schuh, ich brauche das total. Jersey. Allen Iverson, der plötzlich Baggy Pants bei irgendwelchen Presseveranstaltungen trägt, obwohl er eigentlich einen Anzug anziehen muss, und David Stern, der NBA-Commissioner, gesagt hat, so nicht mein Freund, und alle gesagt haben, so, nee, wir sind in den 90er Jahren, das ist Hip-Hop, wir tragen jetzt nur noch Baggies, und dann entwickeln sich da Dinge und heute darf das gefühlt jeder.
Voll geil, und genau dieses, auch dieses Baggy-Ding, wenn du dann so, also vielleicht erzähle ich jetzt wieder Quatsch, aber so dieser ganze Style, weißt du, weites Hemd, oben einen Knopf nur zu, wo du halt weißt, okay, das sind halt auch so alte Knastcodes, auch die weiten Klamotten, die haben einfach irgendwelche Klamotten, die kriegt, scheißegal, ob die passen oder nicht.
Ja, deswegen ja auch keine Schuhbänder in deinen Schuhen.
Richtig, und die hängenden Hosen, weil du hast so keinen Gürtel bekommen, genau. Also hängt die Hose, und also nicht deswegen habe ich die Klamotten getragen, um halt irgendwie meine Street-Credibility oder irgendwie eine Knastrelevanz an den Tag zu legen, aber war ja bequem, auch beim Skaten bestimmt, ich bin ja nie Skateboard gefahren, fand irgendwann ein Interview mit Sammy Deluxe damals, den ich damals sehr toll fand, lustig, da meinte er, war immer total nervig, weil wenn du so weggerannt bist vor Bullen, war immer schwierig, konntest ja kaum über den Zaun rennen, und auch ich habe mich öfter mal über meinen Herrenrad, denk mal so, aber es war halt einfach, und ich kann halt keine, also eine ganz enge Starpress sieht bei mir halt einfach kacke aus, also trinkt Papa halt Maggie, und ich muss jetzt immer ab und zu, jetzt mit Ü50, meine Tochter, die ist jetzt 15, jetzt sind ja wieder so die weiteren Hosen modern, und ich habe glücklicherweise noch etwas ältere, die hat sie mir alle gezogen und schneidet die sich ab, weil die halt dann richtig schön elefantenmäßig aussehen. Manchmal krieg ich sie auch wieder und trage sie auch, und dann frage ich sie immer, ob das jetzt okay ist, wenn ich jetzt mit einer Baggy-Hose rum. Und wenn sie dann so guckt, sie mich an, sagt so, ja, siehst ja süß aus. Willst du als 50 Jahre alter Mann hören? Aber ist für mich ein okay, weil sie dann nicht sagt, Papa, ist peinlich, lass mal lieber aus. Und merke einfach, dass ich mein Leben lang, ich werde mich immer eher wie ein 16-Jähriger anziehen. Man muss aufpassen, irgendwann kommt so eine Grenze. Aber ich werde jetzt nicht anfangen mit braunen Korthosen und mit Cardigans, die halt Lederflicken hier haben, obwohl das, glaube ich, auch ganz slick manchmal aussieht. Aber ich bin halt schon immer, ja, Mike D und Ed Rock sehen immer noch so aus, sehen immer noch lässig aus, haben immer noch Sneaker an, tragen geiles Sweater und eine halbwegs weite Chino. So kann man auch in Würde altern.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, auch du hast schon Vorbilder, bei denen du sagen kannst, wenn die das schaffen und so aussehen, dann kann ich das auch. Und das ist ja eine schöne Sache auf jeden Fall. Gab es denn so Filme auch in der Zeit, die dich sehr geprägt haben?
Oh, naja, also hier diese ganzen, bin ich immer so schlecht, wie hießen denn die Filme mit O-Dog und so hier?
Achso, du meinst so Menace to Society, ja, zum Beispiel, genau. Juice, solche Geschichten. Genau, also die ganzen
Gangsterfilme, sagt man.
Gangsterfilme, Milieustudien, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Kids, La N.
Kids war krass. Stimmt, jetzt. Ey, Kids war krass. Den habe ich tatsächlich auch noch als DVD.
Ich auch.
Diese Szene, wo die den einen älteren Mann mit den Skateboards da zerlegen und wie die auch so rücksichtslos mit sich und ihrem Freundeskreis waren, hat mich total schockiert. Aber das ging immer bis zur Hälfte, weil natürlich klamottenmäßig war ich so, boah, krass, ey, Skaterwear. Aber das war für mich.
Und die Geburtsstunde, plus minus, von Supreme, tatsächlich. Supreme feiert dieses Jahr 30 Jahre.
Ah, okay.
Und siehste. Da sind zum einen, also das sind ja alles keine wirklichen Schauspieler in dem Film von Larry Clark. Das ist ja alles sehr Skateboard-Szene in New York natürlich. Und die Leute sind mehr oder weniger halt von der Straße weggecastet worden, wenn du so willst. Und da war Supreme gerade so in den Anfängen und hat dementsprechend halt auch da so ihre Auftritte, wenn man so möchte. Also es ist sehr eng miteinander verwoben halt auch gewesen, vor allen Dingen, was auch die New Yorker Szene anbelangt. Und ich fand diesen Film auch extrem prägend in der Art und Weise. Natürlich ein heftiges Thema, ne, weil es ja auch eben um AIDS geht.
Ja,
und natürlich auch um, wie soll man sagen, Zwischenmenschlichkeiten, die auch nicht ganz optimal laufen.
Ja,
und
hart ekelhaft zum
so,
Teil.
Ja, Fall. Aber es ist eben auch so dieser Erzählstrang von wegen von morgens bis abends mit den Partys, mit dem, was da passiert. Das hat eine ganz große Faszination ausgeübt. Vor allen Dingen, wenn du aus einer Kleinstadt kamst. Was passiert da in diesem großen New York? Die fahren alle Skateboard. Ich habe zum Beispiel, was ich mir davon übernommen habe, als ich das allererste Mal sturmfrei hatte und wirklich eine Party zu Hause geschmissen habe, mussten Skateboard-VHS auf dem Fernseher laufen. Das war Muss. Es war gar nicht so, dass in meinem Freundeskreis oder die Leute, die dann auf der Party waren, dass das alles irgendwie Skateboarder gewesen wären. Es waren so 2, 3 Leute, die fanden das ganz interessant. Vielleicht 3, 4, die sich damit auch noch beschäftigt haben. Aber ich musste das laufen lassen. Und dann sind Leute ins Wohnzimmer gegangen und haben gesehen, oh, da läuft ein Skateboard. Warum? Keine Ahnung. Scheißegal.
Das
war für mich extrem halt wichtig. Weil
arsch cool.
Genau. Du musstest diese Skateboard-Videos zeigen, so du hast dich damit identifiziert, wie sind die Leute rumgelaufen, was für Musik haben die gehört, etc. pp. Und ich fand, das hat dieser Film extrem stark eingefangen.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe mir, glaube ich, dann auch ab und zu mal so Skateboard mal. Wie gesagt, ich bin noch nie Skateboard gefahren, fand das aber trotzdem faszinierend, habe dann auch so meine Liebe zu Stussy und so ein paar, bin jetzt auch nicht so brandaffin, aber Stussy war jetzt, wo meine Tochter wieder meinte, sie hätte mal gerne wieder ein Stussy-Kapuzen, war ich so, ey komm, wir bitte kaufen uns jetzt mal wieder, fand ich immer toll und das war so die Zeit, auch, also inspiriert klingt immer blöd, weil Doggy Dogg jetzt nicht so die krass inspirierende Band waren, aber so Videos anzugucken und zu gucken, was trägt denn der da, wie sieht denn das aus? Und dann gab es dann halt bei uns am Nollendorfplatz auch so einen kleinen Skate-Shop, wo es so Klamotten gab. Und irgendwie kam ich mir aber auch immer ein bisschen blöd vor, so wie beim ersten Mal zum Tätowierer zu gehen. Wisst ihr, wenn du noch so ja nicht hast und dann sind die alle so arschcool, genauso so bei Titos. Jetzt ist das ja alles scheißegal, jetzt bin ich auch ein alter Mann und das juckt mich alles nicht mehr. Aber damals... Und wollte ja immer irgendwie, da geht die immer hin und dann, auch, und dann war aber dann irgendwann auch dieses Kaufs im Kilo, wo du dann so Trainingsjacken, dann kam, so blöd wie klingt, auch Tocketronic und dann irgendwie, okay, jetzt komm, lass Second Hand gehen und dann hast du da irgendwie ein bisschen in den Laden. Und das war natürlich, und natürlich, wie du schon vorhin gesagt hast, so MTV oder Musikvideos oder Filme über Bands und so, das war alles, gab Filme, da hat dann Flea von den Chili Peppers mitgespielt, das war dann auch so ein richtiger Punk-Film. Und irgendwie sahen die immer alle krasser aus als ich, weil ich am Ende, glaube ich, einfach so ein kleiner, spießiger, Normalo-Bengel aus Ost-Berlin war, der aber immer fasziniert war von der Musik, aber nie als Skinhead rumgelaufen ist oder als krasser Punker, auch nicht den totalen Skate-Film gefahren hat, auch dann erst viel später mal versucht hat zu rappen, was bodenlos also überhaupt nicht funktioniert
hat. Finden wir da was in diesem Internet?
Auf gar keinen Fall. Also das gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch von meiner Oi-Punk-Band Low Chains, gibt es auf jeden Fall irgendwo... So eine 4-Track Amore, Alter Amore hieß unsere erste Platte, die haben wir dann selber gebrannt zu Hause und haben die dann auf unseren Konzerten verkauft. 50 Stück haben wir gemacht und ich glaube, die Hälfte liegt immer noch irgendwo bei mir in der Schublade. Aber das war schon abgefahren, weil ich das halt in dieser Konsequenz nie gemacht habe wie andere. Das hat mich auch immer bewundert. Ich habe auch dann auch nie wirklich gesagt, ey, ich will jetzt Gitarre spielen und als so wie Peter Baumann, der halt als Kind schon. Dann gibt es ein Foto von Peter, wie der mit seiner Holzgitarre vor seinem Kinderzimmer, in seinem Kinderzimmer sitzt und die ganze Wand ist voll mit Ärztebildern. Das hat er irgendwann Farin Urlaub mal gezeigt, als wir uns kennengelernt haben. Und so weit gab es von mir nicht. Ich hatte, wenn man so, oh, das ist cool, aber warte mal, das ist auch geil. Oh, so Dr. Martens, dann kam damals diese Walkers, die so gebogen waren mit dieser Stahlkappe drin, dann mussten es die sein. Dann bin ich irgendwie zum Kudamm, weil da halt dieser Laden war, wo es die nur da gab. Und dann gab es halt da auch so Collegejacken. Dann hat man sich das erste Mal eine Collegejacke gekauft und war einfach für mich, glaube ich, als Ostler alles viel zu viel. Und dann konnte man da noch und da noch ein bisschen. War immer ein Riesendurcheinander, glaube ich.
Thema Vinyl?
Das war das einzige Konsequente. Das habe ich relativ schnell angefangen und habe damit auch nicht aufgehört. Weil jetzt wird es gerade weniger, aber es ist auch echt viel einfach. Das sind so 4.000, das sind einfach viel zu viele Platten.
Mussten das dann immer Erstpressungen sein? Mussten das ganz besondere, weiß ich nicht, Tour live, irgendwie was?
Also ganz oft zu Konzerten, vor allem Hardcore-Shows und da eine Platte gekauft und dann gedacht so, Turmoil klingt auf Platte gar nicht so geil wie live oder 25. Da live auf Platte oder auf CD hören, macht ja nicht so einen Spaß, wie wenn man die sich so anguckt. Da bleiben dann auch bloß ein paar Sachen übrig, dann sind es halt immer, jetzt hole ich meine Platten selten raus, aber dann höre ich mir dann doch lieber zum 10. Mal eine Sick About All-Platte an, als irgendwelche Straight Edge Hardcore-Bands 108 oder so. Da denke ich mir so, oh, Alter, ist wirklich anstrengend, macht nicht so einen Bock. Aber ultra viel auf Konzerten mir geholt.
Immer auch so ein bisschen, war zumindest bei mir so, auch so ein Support-Ding.
Ja, ey, total.
Du kaufst auf jeden Fall eine Platte,
also immer Merch.
Ja.
Und dann Platte, dann gab es ja irgendwann dieses Lost and Found Label, ich weiß nicht, ob das,
wo ja, natürlich, da
kann ich richtig Schindluder betrieben.
Ja, komplett auch so Sachen einfach gemacht, die nicht lizenziert waren.
Also ich habe eine Picture LP, Riker, Sick of It All, live at the CBGBs, und es ist ein Foto drin von Arnim, und man sieht auch ein Stückchen von meinem Maastricht Hardcore T-Shirt, wo ich mir denke, ich war noch nie im CBGBs, das kann nicht sein. Und das auch Sick of It All und Rikers auf einer Picture-Vinyl. Aber es war mal ganz geil, weil, das, so höre ich auch immer noch, deswegen finde ich Algorithmen irgendwie ganz schön lässig, weil ich habe immer bei so Fansigns oder auch in so diesen kleinen, was ist das gewesen, A7 oder was? Nee, A5 ist es gewesen.
Diese ganz kleinen, klein, ne?
Kleinen, ja. Von Lost and Found. Klingt wie eine Mischung aus One King Down und Ignite, habe ich sofort gekauft. Fand ich beide mega, habe ich sofort gekauft, mir angehört und war dann
ganz
so,
genauso.
Klingt überhaupt nicht wie eine Mischung aus One King Down und Ignite. Der Typ kann ja nicht singen. Soli könnte ja singen.
Und die hatten immer so 1 Euro Vinylschallplatten, wo man auch gedacht hat, ja. So, ich will ja Vinyl haben und ich habe nicht so viel Geld. Ja. So, also ich bestelle mir jetzt genau den Rotz und manchmal
war wirklich
was
genauso.
Gutes bei.
Ja.
Meistens leider nicht,
genau. Und deswegen gibt's in meiner Sammlung aus Versehen, glaube ich, habe ich zum Beispiel die erste Madball Platte, die ja als 7-Inch rauskam, wo, glaube ich, wissen nicht, ob 7 oder 8 oder 9 oder 10 die da drauf sind, also alle ganz kurz, die habe ich noch, und ich habe bestimmt auch ein paar Erstpressungen, aber das war nie, das liegt einfach bloß daran, dass ich so alt bin. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Aber ich habe auch wirklich eine echt beschissene Plattensammlung. Ich habe auch eine Clawfinger-Platte und ich habe, ja, ich weiß, und unterhalte mich auch dann mit Kids, sag ich schon, mit Leuten, die so 10 Jahre jünger sind als ich, und das bist du ja so grob, wa? Nee, oder 38 bist du.
Ja.
Okay, dann bist du. Aber sagen wir mal so grob, da ist ja dieser Crossover, das fand ich ja nur ganz kurz gut. Ich fand ja wirklich, übrig geblieben sind bei mir Rage Against the Machine und, wenn ich ehrlich bin, Such a Search, weil ich die Jungs persönlich kenne und weil ich auch finde, dass die ein paar tolle Platten gemacht haben. Die Agrophobic Notes finde ich super und auch Rotlicht und auch die letzte Alpha, das sind so echt coole Alben. Ansonsten war dann relativ schnell klar, nee, so Crossover, aber ich habe halt auch trotzdem noch diese Platten. Und müsste ich mal anfangen mit aussortieren, bin immer zu faul. Vielleicht, wenn ich irgendwann zu viel Zeit habe und mal in Geldnot bin, dann mache ich meine Plattensammlung irgendwie zu Geld, weil ich finde, du hast ja auch Platten. Aber ich weiß es noch nicht genau. Manchmal finde ich es auch total geil, vor meinem Plattenregal zu stehen.
Ich kann mich davon nicht trennen, wirklich nicht. Und ich habe so viel.
Aber du hast da ein Sammelproblem offensichtlich.
Ich habe generell ein Sammelproblem, ja, das stimmt. Ich versuche es immer runterzubrechen auf dann halt Schuhe, Klamotten, Platten, Bücher und dann.
Aber das reicht aber schon. Da hast du jetzt schon eine Menge.
Richtig. Und das Ding ist bei Platten so, meine Liste ist noch unfassbar lang. Und ich versuche dann auch nicht komplett zu übertreiben, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich jetzt richtig viel Geld ausgeben wollen würde.
Kriegst du eh nie alles.
Erstens das nicht und zweitens, wenn du 10 Sachen gleichzeitig kriegst, kannst du dich gar nicht so richtig darüber freuen. Und das ist halt total schade. Also ich meine, was ist das für ein Problem, ne? Klar. Aber trotzdem, lieber mal so zwischendurch, wenn es passt. Ich habe mir zum Beispiel, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was es war, aber da habe ich, wie war das denn gleich? Ich habe irgendwo was gesehen und dachte so, oh, habe ich das eigentlich auf Vinyl? Nee, habe ich nicht. Boah, dann kaufe ich mir das jetzt. Und das ist aber eine Platte, die steht da ungefähr schon seit 10 Jahren auf der Liste drauf.
Das kenn ich.
Dann braucht es aber diesen Moment und dann ist das total schön. Und dann kam die an und ich habe mich gefreut. Und ich bin bei Platten auch so, es muss nicht die Erstpressung sein, gerade bei älteren Sachen. Ich merke das aber immer noch. Ich habe das zuletzt bei The Hope Conspiracy gehabt. Die haben jetzt nach, lass mich rechnen, was waren's, 17 Jahren oder so, jetzt ein neues Album angekündigt. Also sie hatten letztes Jahr schon eine EP rausgebracht und jetzt aber wirklich ein Full-Length. Und da bin ich schon so, dass ich sage, okay, ich gehe bei Deathwish rein und schaue, okay, welche Pressungen haben die da, dann suche ich mir eine raus. Und dann bin ich auch froh, dass ich eine der auf 333 Stück limitierten Pressungen gekriegt habe. Das finde ich dann auch geil. Aber ich müsste jetzt nicht zwangsläufig die 20 Jahre zurückgehen und sagen, boah, jetzt muss es die Erstpressung sein. Da bin ich auch fein, wenn es jetzt, keine Ahnung, die Revelation Records aufgelegte Drittpressung ist oder sowas.
Ne? Auch gutes Label.
Ja, total. Das sind schon so Sachen. Eine Sache, die wollte ich dir eigentlich off-record erzählen, aber ich glaube, sie ist on-record doch ganz gut angebracht, als du das eben mit Lost and Found und dem Durchblättern des Katalogs angesprochen hast. Das allererste Mal live habe ich euch als Vorband der Toten Hosen in Bielefeld gesehen.
Yo.
Das ist ganz, ganz lange her und
das war so 2000, kann das sein? Das war meine erste Tour, glaube ich.
Ich glaube, das war sogar. Doch, passt das? Ja, das war Sommer 2000, dann war ich da noch nicht 15. Also war ich 14. Das könnte passen.
Das war meine erste Tour.
Der Vater von meinem besten Freund hat ihm Tickets geschenkt und er durfte einen mitnehmen und die Wahl ist glücklicherweise auf mich gefallen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Shoutout, Kelle. Und dann sind wir dann nach Bielefeld und wussten natürlich, wir gucken uns die Toten Hosen an, ne, wussten aber nicht, wer die Vorband ist. Und als ihr dann gespielt habt und Arnim dann auf das Surfbrett gestiegen ist und durch die Menge war ich so, Moment mal kurz. Yeah. Also musikalisch cool, aber was hat der da gemacht? Das ist ja krass. So, jetzt gab es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht den Zugang übers Internet und man wusste auch noch nicht so ganz genau dies und jenes so, aber das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und ich hatte, abseits des Lost and Found-Katalogs, auch den EMP-Katalog. Mhm. Und dann bin ich da echt wirklich stupide immer durchgegangen und war so, was sind da für Bands drin? Über was wird da geschrieben? Was gibt's da so? Und dann ist man natürlich glücklicherweise bei euch sehr schnell beim Buchstaben B angelangt. Und dann stand da Beatsteaks. Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. War das die Smack Smash?
Es muss Smack Smash gewesen sein, weil wir haben uns ganz lange bei EMP verweigert, weil die auch die bösen Onkels im Vertrieb
hatten. Das stimmt, da gab es einige Bands, die das so gemacht haben.
Wir haben ganz lange gesagt, nee, komm, machen wir nicht. Und irgendwann waren da viele Bands und immer war so, ja, okay, nee, das wird jetzt,
Und ich meine, zu der Platte war das dann, und dann habe ich das gesehen, habe ich meinen Namen gelesen und war so, boah, krass, die sind in diesem heftigen EMP-Katalog. Dann habe ich ja keine kleine komische Band gesehen, sondern dann waren die ja sogar groß und cool. Und dachte so, wow, und ich habe die schon live gesehen, das ist ja heftig. Und jetzt sind die in diesem EMP-Katalog. So, ich wusste ja damals überhaupt nicht, woher, wie, was und warum, wie das ganze Business auch dahinter läuft. Ja. Aber fand das ein schöner Gedanke und vor allen Dingen, mir ist das hängen geblieben tatsächlich.
Das ist aber auch total süß, weil man sitzt da vor diesem Katalog und denkt, okay, das Internet, man kann ja nicht abgleichen und kann sagen, nee, ja, okay, EMP, da gibt's halt noch Impericon oder so, was halt viel geiler ist oder viel cooler. Gab es ja, glaube ich, damals noch nicht, weil EMP ist ja schon dann irgendwie
Marktführer. Und ich hatte auch keinen Cortex-Store, in den ich hätte gehen können. Ja, ne? Genau. Ich hätte ja sonst in Berlin, dann gehst du halt in den Laden und hättest so ganz oft blöd gefragt, so, ich habe da so eine Band gesehen, die Beatsteaks, sind die cool oder was machen die so? Kannst du mir was darüber erzählen? Ja. Ne? Und das war dann eher so, als ich da ein bisschen älter war, dann bin ich immer nach Münster zu Green Hell gefahren und da habe ich dann meine Platten gekauft.
Oh, Green Hell habe ich auch viel bestellt. Da gab es auch den kleinen, der war allerdings nicht Hochformat, sondern Querformat.
Genau,
Da habe ich auch viel bestellt. Da gab es dann auch immer... Weiß ich noch, dass da viel so, da war dieser Punk, Alternative, Crust und so. Und ich war immer hinten bei den Hip-Hop-Sachen, weil so ein paar Sachen, da gab es halt immer so viel, so Promo, so schwedischen Rap, den ich damals echt toll fand, der so ein bisschen Conscience-mäßig war. Da bin ich immer dahin, weil ich hatte dann, die ganzen Gitarrenbands und so und guckte immer da. Und wisst ihr noch, Green Hell fand ich auch immer super.
Da war ich total stolz drauf, dass ich nach Münster gezogen bin, auch in die Stadt, wo es halt diesen Green Hell gab, weil ich so fand, dass die total viel für diese Kultur gemacht haben. Voll. Und in Münster gab es einfach diese florierende Hardcore-Punk-Szene. Ja,
Münster, wichtige Stadt, also gleich 22 und so, Studentenstadt und so. Und Skater Palace heißt, ist das nicht auch da?
Ja. Genau, das war ja mein Wohnzimmer, weil ich ja bei Titus im Büro gearbeitet habe und dort meine Ausbildung gemacht habe. Und der Skater Palace ist ja direkt auf der Rückseite. Und dann konnte ich da halt immer rüber. Also es gibt ja auch so einen innenliegenden Gang. Und dann konntest du zum einen halt immer Skateboard fahren und zum anderen konntest du dann auch die etwas größeren Bands reinfahren, die da gespielt haben.
Ist da nicht auch das Mainstream Festival immer in Münster?
Das Mainstream Festival ist tatsächlich über die... Also, es gab ja damals den Monster Mastership und damit angeglichen auch eine MTV Rock Night.
Ja, ja.
Und aus der MTV Rock Night ist nach dem Ende des Masterships der Mainstream geworden.
Ja, okay.
Und dann haben sie den im Haverkamp halt veranstaltet und da hatten wir natürlich auch extrem viel Glück. Ich meine, ich habe meine Ausbildung, ne, Anfang, Mitte 20 und dann hängst du da rum und dann heißt es im Büro irgendwie, wer will zum Mainstream? Let's go. Und dann gehst du auf den Mainstream und guckst dir die ganzen Bands
immer
an.
Immer noch saugutes Festival.
Es ist einfach eine gute Zeit und es hat immer Spaß gemacht. Also von daher war das wirklich eine große Freude.
Wir haben da mal gespielt und da war auch Ben, also Casper hat, glaube ich, damals noch vor uns gespielt, da hat sich jetzt, glaube ich, umgedreht. Und wir sind nämlich auch noch dann in diese Skate-Area rein, da haben wir uns nämlich noch zusammen Chromix angeguckt mit Mackie. Wir wollten unbedingt Mackie uns angucken, weil alle, Thomas und ich und alle, sind so riesen Mackie-Fans. Also der Drummer von Chromix ist halt immer eine Reise wert, den guckt man sich gerne. Da waren wir zusammen da und das war auch, fand ich irgendwie geil. Like The Bronx haben wir gesehen, habe ich mir angeguckt und dann noch zwei Sachen, die auf der großen Bühne stattfanden, dachte ich mir so, das ist schon geil, da kriegst du halt den ganzen Tag, kriegen hier alle mal auf die Fresse, verbal, musikalisch. Und irgendwie fand ich gut. Und wir hatten auch echt einen tollen Abend, also war echt ein super Festival. Ja, Münster
ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Also ich habe wirklich sehr gerne da gewohnt und immer, wenn ich in der Nähe bin, weil ich komme ja ursprünglich auch aus der Ecke, fahre ich auch immer gerne mal vorbei, sind auch noch einige Leute da geblieben und so. Ich finde es einfach immer schön. Das macht schon einiges aus. Lass uns am Ende hin eine kleine Schnellfragerunde machen.
Okay.
Ich habe da etwas vorbereitet.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Okay, wir sind richtig geil in der Zeit. Du bist halt einfach ein Profi.
Ich habe immer so ein halbes Auge auf die Uhrzeit. Nee, Quatsch, eigentlich lass dich einfach nur reden und guck, was passiert.
Weil ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesülzt oder so.
Überhaupt nicht.
Okay,
gut. Wir starten. Erste Frage. Doc Martens oder Vans Oldschool?
Nee, Dr. Martens auf jeden Fall.
Frisch zum Friseur oder doch eben schnell einfach eine Kappe auf den Kopf?
Ich gehe zweimal im Jahr zum Friseur, muss ich leider sagen, weil ich es immer nicht hinbekomme. Ich finde es dann immer voll geil und sage mir zum, ich gehe jetzt ab, jetzt alle drei Wochen. Am Ende sind immer der Beanie oder die Kappe.
Beastie Boys oder NOFX?
Immer die Beastie Boys.
Fat Music for Fat People oder Schlachtrufe BRD?
Schlachtrufe BRD auf jeden Fall. Unbedingt Schlachtrufe. Also ich habe auch diese Fat Rack Sampler auch, weil ich habe dann eine Zeit lang auch als DJ, ich hatte eine Radiosendung im offenen Kanal, den Hardcore Nightfight. Ich war DJ und dann irgendwann kannte man Leute, die dann so bei so Promo-Agenturen gearbeitet haben. Ich habe eine Zeit lang alles, was Epitaph, Fat Records, Victory Records raus, habe ich so bekommen als Promo, auch diese ganzen Fat. Ich fand es immer geil, dass da 87 Bands drauf sind oder so, mit den kürzesten Fat Music for Fat People, ja. Und diese kurzen Songs. Immer ganz geil, aber eigentlich war irgendwann Kalipunk für mich so ein bisschen... Ich war so ein bisschen ranziger unterwegs. Ich fand dann Rancid geiler als NOFX. NOFX sind übrig geblieben, die finde ich immer noch hochachtenswert, zumal unser Gitarrist Peter ist mit der Schwester des Schlagzeugers von NOFX. Also es gibt eine familiäre Verbindung.
Tatsache.
Und okay. Ja, und Eric war auch schon mal bei uns im Proberaum. Das ist ganz toll, die zu treffen. Und da gibt es tatsächlich so ein bisschen so eine Freundschaft. Aber so Rancid, und wenn es so ein bisschen 77er wurde, also ich bin halt auch so ein großer Cockney Rejects, Cocksparrow-Fan, so dieses Ganze. Und wenn es dann so ganz schnell wurde, so Lagwagon und No Fun at All, No Use for a Name, war ich immer irgendwann so, nee, war mir auch zu melodisch, gebe ich ehrlich zu.
Okay, fair. Bassist auf einer Bühne oder DJ auf einem Event?
Ich würde mich auf jeden Fall für den Bassisten entscheiden, weil mich jetzt auch keiner mehr fragt, ob ich irgendwie auflegen soll, weil ich zu alt bin. Und ich kann mit über 50 noch auf einer Band stehen und hoffentlich relativ unpeinlich das machen werden. DJs mit über 50, da wird es irgendwann schwierig.
Ich war übrigens auch gerne damals auf deinen Veranstaltungen, die du gemacht hast, weil ich das ganz geil in der Mischung auch fand.
Berlin?
Ja.
Rosis und sowas, Tapetenwechsel. Ja, genau. Ach echt, ja? Ja, die scheinen legendär gewesen zu sein.
Das war so eine Zeit, da hatte ich auch sehr viel mit der Band Jennifer Rostock zu tun und mit Christoph Deckert und bin mit den Leuten Christoph, immer losgezogen und so. Genau. Da gab es dann ja auch dann die Überschneidung und so, dass man halt
da haben Anfang
der 2010 in Berlin.
Stimmt, da haben wir uns kennengelernt. Ich falle dir immer ins Wort übrigens, ihr kriegt das mit, tut mir leid.
Nein,
das aber ich habe Christoph irgendwann meinen Basslehrer empfohlen und der ist nämlich dann zu dem gleichen Basslehrer, wie übrigens auch der damalige Bassist von Caspers Liveband. Wir sind alle zum gleichen Basslehrer gegangen,
das fand ich Daniel also, Schröder.
Mhm. Genau, richtig. Shoutout. Genau, Shoutout auf jeden Fall.
Sehr schön. Festivalkonzert oder Clubshow?
Beides. Das kann ich nicht sagen.
Okay. Nee, beides. Dann aber, und da bin ich gespannt, ob sich das gleicht, aber das Erste, was du machst, wenn du von der Bühne runterkommst?
Oh, das Erste, was ich mache. Also wenn es ein geiles Konzert war, nehme ich irgendeinen von den 4 anderen Kanadien echt in den Arm. Also da wird kurz geknuddelt, ob man total verschwitzt war oder so. Da gibt's entweder einen dicken Schmatzer von Arnim oder ich drück Bernd oder wer gerade da ist. Das ist dann wirklich so, oh, aber doch geil, dann wird kurz gedrückt. Ich glaube, ich mach mir dann echt immer noch, ich bin hängen geblieben, eine Kippe an. Und ein Bier auf, ja, tatsächlich, ja.
Arbeit erledigt, zack.
Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen, ja, also mir fällt immer ein Riesenstein vom Herzen. Vom Herzen, doch, ja. Weil ich halt, da hab ich ja schon ein paar Mal erwähnt, also ich poste jetzt ja nicht groß rum mit meinem, bin jetzt hier nicht der große Musiker und mein Selbstwertgefühl ist da auch, könnte größer sein. Und ich denke immer so, oh, ich habe es wieder geschafft, halbwegs ja, gut durchzukommen, weil ich das immer noch wahnsinnig krass finde, dass ich mit diesen 4 Typen in der Band spiele. Da wäre ich immer so ein bisschen, das wird da mal fast ein bisschen ernst, aber ich empfinde da wirklich eine ganz tiefe Dankbarkeit, dass die Band sich damals gesagt hat, nö, wir holen uns jetzt nicht einen Typen, der Bass spielen kann, sondern ich habe ja erst Bass gelernt für die. Und auf der Tour, wo du warst, war meine erste Tour. Mein erstes Konzert war in Bremen vor 13.500 Leuten.
Puh, Wahnsinn.
Und das hat natürlich, das ist halt total krass, dass sie damals nach den ersten Promo nicht gesagt haben, ey Tossi, ist voll geil, wir gehen mit dir mal ein Bier trinken, aber wir fragen jetzt doch jemanden, der das kann, sondern dass die einfach gesagt haben, okay, jetzt heißt es Fresse halt ein Bass spielen und jetzt heißt es einfach üben, aber du machst es, du bist es. Und da bin ich denen immer noch so dankbar. Und wenn es dann mal ein Konzert ist, was so richtig geil lief, dann bin ich auch einfach zu emotional und dann bin ich halt in dem Augenblick auch so ganz, ganz glücklich, dass ich das machen darf. Denk mir so, ja, das ist schon geil, was ich hier mache und dann lasse ich das kurz raus und dann wird es aber auch ganz schnell wieder eingepackt.
Radiosendung oder TV-Auftritt?
Radiosendung oder TV? Du meinst, wenn die Band was macht?
Ja, da, wo du ja dann auch dabei bist.
Oh, ich finde Radio, ich bin schon Radiokind. Also ich, wie gesagt, ich habe ja selber diesen Radiokram gemacht beim offenen Kanal. Hatte auch selber über 3 Jahre eine Sendung bei Radio Fritz, eine Radiosendung. Und habe früher ja immer, also DT64 im Osten, dann Rock Radio B, dann irgendwann Radio Fritz, jetzt Radio 1. Also ich hab zum Beispiel eine Telefonnummer von einer Radio 1 Moderatorin, aber einfach nur, und bin halt Fan, seitdem die bei Radio Fritz war, und bin halt der viel größere Fanboy. Und Volker Wiebrecht hat mich irgendwann interviewt bei dem Radio 1 Geburtstag. Und ich sage, Herr Wiebrecht, ich wollte ihn, und er so, du hörst sofort auf, mich zu sitzen. Und ich so, pass auf, Volker. Irgendwann habe ich immer am Abend auch noch Zwiebel gebracht, das war für mich ganz toll. Ich bin ein Riesenfan von dem, was du gemacht hast, schon mal gemacht hast. Und er meinte, er ist jetzt blöd, weil ich soll dich eigentlich interviewen. Ich sage, ja, am liebsten würde ich es auch andersrum machen. Also Radio, immer Radio, 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 auf jeden Fall.
Okay. Was sagst du zu Videodreh oder Proberaum?
Proberaum. Wir hatten heute die Unterhaltung über Videodrehs. Das wird bei uns immer sehr emotional, weil das immer schwierig ist, eine Sinnhaftigkeit immer noch zu erkennen, dass wir ein Video machen. Und dann meinte Thomas, ja, ihr wisst schon, dass ich am wenigsten Lust habe auf Videos. Ich habe gesagt, nein, ich habe noch viel weniger Lust. Und ich lasse mich dann aber immer von 3 oder 4 Leuten dann immer mitziehen. Und dann macht's Bock. Aber Proberaum ist halt irgendwie der viel, viel, viel krassere Safe Space für uns.
Nicht, dass mich das irgendwie wundern würde, ehrlicherweise. Aber ich interviewe jetzt schon MusikerInnen über viele, viele Jahre tatsächlich. Und ich habe noch ich bin ziemlich sicher, dass ich wirklich keinen sagen kann, getroffen, der gesagt hat, ich liebe Videodrehs. Ich finde das richtig geil. Ich glaube, das Ergebnis zu sehen, das ist dann geil. Oder auch mitzubekommen, was Leute, die sich dann mit Videodrehs beschäftigen, Producer, Director, was auch immer, oder Leute mit Special Effects danach sagen, ich denke immer so an dieses Fatboy Slim Video. Ja, so, dass solche Geschichten dann existieren und man dann sagt, oh, okay, cool, ja, das ist jetzt Teil unserer Bandgeschichte. Aber
sowas
so, das machen selbst?
Ja. Uff. Also wenn du sowas erstmal gemacht hast wie das Fatboy Slim Video, ist ja totaler Kingshit. Wir haben jetzt ein Video gedreht, das fand ich ganz schön. Wir sind im Proberaum und haben unseren neuen Song, die Tractors, einfach live gespielt. Und der Produzent war da und dachte ich mir so, ach, das ist aber eigentlich ganz geil. Wir spielen das Lied 8-9 Mal, ich musste proben für die Tour.
Passt ganz gut.
Und dann gibt's auch noch, was ich auch noch toll finde, wir hatten mal ein Video gemacht für House on Fire. Da hat Uwe Ochsenknecht mit seinem Sohn Wilson Gonzales Ochsen, die haben einfach das Video gedreht, wir waren auf Tour. Und die beiden haben das Video gedreht. Und irgendwann haben wir das gesehen und waren so, oh, ist geil. Die Videodrehs finde ich auch toll, wenn wir damit nichts zu tun haben.
Das ist auch sehr schön. Und last but not least, Streaming oder Vinyl?
Das ist ja so schnell Antwortrunde. Ich muss ausholen. Es ist ja so, wir haben jetzt das erste Mal seit ganz langer Zeit, wir haben jetzt ein eigenes Label und haben uns einen Vertrieb geholt, der die Platte für uns vertreibt. Die Arbeit ist größer, du bist im finanziellen Risiko, aber du hast ja auch Glück, dass du, wenn du die Platte als Label selber machst und die an Vertrieb gibst, dass eine andere Marge da ist, als wenn du einen ganz normalen Künstlervertrag unterschreibst und irgendein Major dann eine Platte verkauft. Dann kriegst du 1,50, so sind es ein paar Pfennig mehr. Das ist erstmal natürlich toller. Bei Spotify brauchen wir nicht drüber reden, wie da die Entlohnung ist. Das ist ja Thema ganz, ganz groß, und Shoutout an Balbina, kann ich immer was sagen, die sich da ja wirklich ganz toll groß macht, und definitiv, da passiert auch viel und das ist auch total der Rede wert. Aber als Alpha-Bus, also ich habe auch einen Spotify, darf den Family-Account meiner Tochter mit benutzen. Was schön ist, weil ich endlich jetzt dachte, Travis Scott ist doch ein ganz guter MC. Das ist für mich echt auch neu gewesen, muss ich sagen.
Da hättest du dir jetzt nicht zwangsläufig die Vinyl gekauft, da hättest du erstmal im Streaming rein.
Aber ich habe ihr die Vinyl jetzt gekauft, weil sie jetzt auch einen Plattenspieler zu Weihnachten von mir bekommen hat.
Und so läuft es generativ, ne?
Richtig, genau. Und es macht, und ich sehe auch bei dir gerade da einen Plattenspieler und die Schallplattensammlung. Ich finde das immer noch toll. Ich finde aber auch, dass, wenn du so auf so Vinylmessen bist und da dieser Record Store Day, es ist auch so eine rein männliche Geschichte, so ein Jungsding, habe ich manchmal das Gefühl. Den Flo hat mit Thomas ins Ohr gesetzt und irgendwie denke ich mir so, ja, das stimmt. Ich gehe aber trotzdem gerne bis aufs Messer oder zum HAV, um jetzt mal kurz die Schere aufs, und buddel manchmal einfach und kaufe mir immer, egal in welchem Plattenladen ich bin, ich kaufe mir immer eine 7-Inch. Das mache ich immer noch. Auch wenn die mittlerweile 15 Euro kostet, war die hart anprangern auf jeden Fall.
Das ist tough geworden, ja, das stimmt.
Auf
die
jeden
Preise
Fall.
Sind echt heftig.
Aber mache ich immer noch. Und meistens irgendwie, wo ich denke, nö, ist mir jetzt egal. Ah, Elektronika oder Reggae, einfach nehme ich mit. Macht auch immer Bock, weil dann denkst du dir, ja gut, 2 Songs, 8 Euro ist okay. Weißt du hast da nicht das Riesending da zu stehen. Aber ich höre den ganzen Tag Spotify, weil ich halt Podcasts höre, ich habe deinen Podcast über über Instagram und Spotify entdeckt. Ich habe dann irgendwann mir 3 Folgen angehört. Ich höre ganz viel Sachen. Ich ziehe teilweise mein Bildungs-, also was ich jetzt so erfahre, was passiert in der Welt, ob das jetzt Gossip ist oder politische Sachen, kannst du ja für alle dir irgendwas aussuchen. Ich höre ganz oft abends, wenn ich irgendwo nach Hause laufe vom Proberaum oder so, oh, ich habe jetzt wieder Bock auf Rancid. Nee, finde ich total super. Muss aber sagen, ich finde es auch toll, wenn ich manchmal im Garten bin und da ist kein Internet und ich habe da nur meine paar DVDs und ein paar CDs und ein paar Platten, dann bin ich halt limitiert. Und dann ist so, nee, jetzt hörst du dir halt For Those About to Rock, We Salute You von AC/DC mal wieder komplett an und habe letztens auch so einen Podcast gehört, Reflektor, liebe Grüße an Jan Müller, die dann halt die 12 besten AC/DC-Songs und dachte mir so, oh, AC/DC ist aber eine geile Band, weißt du? Und das würde mir halt sonst nicht passieren, weil ich nicht einfach so denke, also das hat beide totale Vorteile. Mhm. Und beide hat Nachteile und die sind halt immer nur im Kapitalismus, in diesem scheiß System oder in diesem Wirtschaftssystem begründet und deswegen finde ich, habe ich viel zu lange geantwortet, tut mir auch leid, Amadeus, aber ich muss mich eigentlich für beides entscheiden.
Das lasse ich dir durchgehen.
Ja. Du hast ja wahrscheinlich, du wirst ja, du bespielst ja mit deinem Podcast ja auch diese diversen.
Du, same, same. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Natürlich komme ich auch aus einer Zeit, wo ich das durch total romantisiert verliebt in das Medium Tape und Vinyl bin. Und ich habe auch sogar noch ein paar CDs beibehalten und ich mag auch VHS-Kassetten und ich habe sogar auch noch ein paar DVDs und einen DVD-Spieler, weil mal hier irgendwann für längere Zeit das Internet ausgefallen ist. Shoutout Vodafone und man dann nichts mehr machen konnte, als dann halt eben einen DVD-Spieler anzuschließen. Ah, DVD zu gucken. Aber auf der anderen Seite, klar, der Zugriff, die Möglichkeiten, Dinge zu entdecken, sich einfach mal durchzuklicken und so weiter, ist natürlich gerade durch das Streaming-Zeitalter größer geworden. Wenn dann aber am Ende des Tages die KünstlerInnen davon nichts haben, ist natürlich auch schlecht. Deswegen die Diskussion, du hast sie gerade schon angesprochen, ist eine wichtige und eine richtige. Leute fragen mich auch immer so, und Podcast läuft gut, ne? Spotify und so. Und ich bin so, ich gebe von Spotify keinen einzigen Cent. Also ich sehe da gar nichts. Ich darf eher froh darüber sein, dass ich diese Plattform nutzen kann, damit ganz viele Leute eben Zugriff darauf haben. Und darüber bin ich auch sehr froh. Aber klar würde ich mich auch freuen, wenn ich da vielleicht was dran verdienen würde. Tue ich nicht, ist aber auch nicht so gut. Aber so ist es halt eben.
Total schade, weil das ist halt voll ekelhaft bei Spotify. Die da so ein paar, geben halt viel zu viel Geld für ihre Exclusives da aus und dann alles andere macht Nese und das ist ein ganz komisches Konstrukt und das muss man hinterfragen, aber wir sitzen da auch, wir haben das jetzt gerade auch bei Veröffentlichung und was für Strategien machst du, wo gibst du Geld aus, Promo, wie gesagt, ist ja unser Geld gerade, lange Diskussion und landest immer wieder bei, naja, was willst du machen, ist ja wichtig. Nun ist bei uns aber auch nicht so, dass wir wirklich fett Spotify-Money kriegen, weil Streaming bei uns halt nicht so ist wie bei irgendeinem Künstler, einer Künstlerin, wo die Kids 16, meine Tochter steht auf, macht Spotify an und macht's aus, wenn sie ins Bett geht. Mhm. Die ballert durch. Ich hab halt, wenn ich jetzt nachher mit dem Rad nach Hause fahre, vielleicht kann ich eine halbe Stunde mal wieder irgendwas hören. Das ist schon schade. Ich hab halt für mich, da bin ich ein bisschen froh, ich hab das Ding nicht ganz aufgezogen. Ich hab das bei Musik. Ich hab jetzt zum Beispiel, weil ich ja noch mit meinem Freund Tom, unserem Soundmann, dieses Kit Schellenbach-Experiment habe, wo ich so ein bisschen andere Mucke mache. Wir veröffentlichen jetzt den nächsten Tape. Hab jetzt auch so Tapes bestellt bei Tape Musik und bespiele die selber, machen so DIY-mäßig die Etiketten und so. Sehr ganz geil. Kleine Auflage. Das finde ich halt immer noch, aber das ist eher so wie basteln, wie früher mit meiner Tochter ein Platzdeckchen machen für Oma oder so. Aber ich finde, bei Musik nehme ich einfach alles mit, was da ist. Ich habe die CDs im Auto, weil mein Auto hat nur CD. Ich kaufe mir manchmal sogar noch CDs, weil ich keine Möglichkeit habe, mein Auto ist so alt, da jetzt irgendwas anzuschließen. Ich kann kein Handy anschließen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt einfach die Random Blood von Slayer nochmal als CD, weil damit ich es im Auto hören kann. Wirklich, ich habe so ein CD-Buch. Aber ich mache das bei Filmen nicht. Ich habe kein Spotify, ich habe kein Amazon, diesen ganzen Kram habe ich nicht. Ich gucke manchmal noch lineares Fernsehen oder gehe in die ARD-Mediathek oder in die Arte-Mediathek, deswegen Kapital B, um hingucken. Und bin ganz froh, dass ich denke, okay, ich bin jetzt einfach nur eklig bei Musik und bescheiß mich und andere MusikerInnen einfach selber, indem ich Spotify benutze, was mir auch so ein bisschen...
Es ist, glaube ich, auch schwierig, schwarz-weiß an das Thema heranzugehen. Also es hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile.
Unmöglich ist es
und
fast.
Und man muss schauen, wie man damit umgeht. Deswegen, das ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Was ich spannend finde, ist, ich habe es eingangs erwähnt, vielleicht die sympathischste Band, auch wenn sie mir jetzt nicht in Gänze hier vor der Nase sitzt, ist es aber so, dass, und das fand ich ganz lustig, deswegen komme ich da noch drauf, die Band Papst, die du ja oder die ihr ja auch gut kennt, hat letztens auf Threads geschrieben, es gibt so viele Bands und so viele Bands, die irgendwie scheiße gefunden werden und manchmal natürlich auch zu Recht. Aber gibt's da draußen eigentlich irgendwen, der die Beatsteaks scheiße findet? Und ich stelle die Frage dir. Glaubst du, da draußen gibt's irgendwen, der euch scheiße findet?
Wenn die Kamera aus ist, sage ich dir ganz kurz, dass ich weiß es bei ein paar Leuten ganz sicher. Allerdings muss ich sagen,
ich das war mal... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Tatsächlich ist das auch wirklich was, wo ich war mal irgendwann bei einem dritte Wahl Skeptiker-Konzert im Astra in Berlin hier, alles voller Ostpunks mit Iro und so. Da musste ich Fotos machen. Ich war mal irgendwann in Leipzig bei einem Scooter-Konzert. Da kam jemand, da bist du nicht bei den Beatsticks? Das ist wirklich krass. Ich werde nicht oft erkannt, ich bin ja nicht Arnim, aber wenn ich mit meiner Tochter war, ich im Urlaub, dann kommt mal einer und dann guckt die mich an und denkt so, boah, Papa, die haben mich erkannt. Es ist immer krass, wie viel Sympathie oder Zugewandtheit einem so entgegengebracht wird. Das ist echt heftig. Und dann denke ich so ein bisschen weiter, denke mir so, ja, aber irgendwie auch, wir sind ja auch echt ganz nett. Ist schon okay. Und vor allen Dingen, wir haben uns halt ein paar Sachen verkniffen, wisst ihr, als dann irgendwann gefragt wurde, wollt ihr nicht am Brandenburger Tor für Coca-Cola am 3. Oktober spielen? Gibt einen Arsch voll Geld, ich muss die Summe ja nicht nennen, aber er sagt, nee. Oder wollt ihr euch nicht von irgendeiner Schnapsfirma euren Bus sponsern lassen? Ich, nee, machen wir nicht. Wollt ihr nicht Geld bekommen für das Auto in dem Video? Nee. Also wir haben, glaube ich, auch eine Menge liegen gelassen. Das fand ich auch bei dem Ben-Interview ganz toll. Haben einfach immer,
glaube ich. Du meinst, dass Caspar auch gesagt hat, dass er zu vielen Sachen Nein gesagt hat?
Genau, einfach gesagt. Und das finde ich auch. Ich finde den, das ist ein integrer Künstler, den ich sehr, sehr authentisch finde. Und irgendwie haben wir es hinbekommen, dass ich wirklich denke, ey, ist ganz geil, ich spiele wirklich in einer echt coolen Band, obwohl das eine Größe ist, wo anderen Bands schon mal gesagt wird, naja, aber es ist schon, also klar, da kommt mal eine Platte raus, dann ist es nicht mehr Rock. Aber das ist. Nee, wirklich, ich finde das gut. Aber ich sag dir trotzdem ja noch ein paar Namen, die wo ich weiß.
Dass ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du die nicht erfinden musst. Ich fand's auf jeden Fall sehr sympathisch mit dir, Totze. Das war mir im Voraus aber schon klar, von daher wusste ich, wohin diese Frage geht.
Mir ging's genauso. Ich hab's dir vorhin gesagt. Ich hab den Podcast und hab mir so, boah, der ist ja nett.
Ach, danke. Das freut mich sehr, Totze. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und danke uns auch ein bisschen was über dein Leben, subkulturelle Dinge und vor allen Dingen über Musik erzählt hast und auch ganz viel über Stil. Dankeschön.
Ich danke dir vor allen Dingen. Danke, dass wir nicht ganz doll drauf eingegangen sind, wie der Sneaker heißt, weil bei dem Air Max 1 hätte ich noch was sagen müssen, weil das ist mein absoluter Lieblingsschuh. Ich liebe den immer noch so doll, aber ich war ganz froh. So, ich habe vorhin noch mal gegoogelt. Ich war so, warte mal, den 95 habe ich, 96 habe ich auch, 97, 98 war ich raus. Und TNs wusste immer bis vor kurzem nicht, ob es TN oder TM heißt und so. Also ich bin ganz froh, dass du mich da verschont hast.
Nee, wir sind ja auch ein Lifestyle-Podcast und es ist ja eine große Bandbreite und ich finde es auf jeden Fall sehr schön, den Leuten genau diese Dinge mitzugeben und deswegen vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr zugehört oder zugeschaut habt bei dieser 160. Episode. Ihr könnt sie natürlich wie immer und gewohnt bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und natürlich auch bei YouTube hören bzw. sehen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die ganze Geschichte supportet mit einem Abonnement, mit einem Like, mit einem Fave oder damit, dass ihr das euren Freunden und Freundinnen erzählt. Das wäre ganz großartig. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine der Kollegen von Sneakerjägers. Checkt den Deadstock Sneaker Blog. Und wie gehabt, wollen wir euch noch eine kleine Bewertung vorlesen. Über 900 Bewertungen positiver Art und Weise hat Oshun auf diesem Podcast Plattformen und Portalen schon, so ist richtig. Ich lese euch eine vor, und zwar von der Milena, die hat geschrieben, ich liebe die unterschiedlichen Episoden und Interviews und Sichtweisen, das ist viel Sneaker-Liebe drin, aber vor allen Dingen viel Liebe für die Kultur und Mode, das gefällt mir sehr. Und das gefällt mir sehr. Vielen lieben Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet unsere Podcasts und Videos. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear und Lifestyle interessiert von uns. Show some love. Vielen Dank. Und dann hören wir uns und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ja, geil.